unser Podcast mit Musik startet nicht neu, der ist tatsächlich, der läuft schon, der ist im Gange.
Der läuft schon?
Ja, muss ich gar nicht mal neu ankündigen.
Ja, dann herzlich willkommen zur Eishockey Show powered by Sport 1 hier im Soho Stage in Augsburg. Und was ihr noch gar nicht wusstet hier, Rick Goldmann ist da, Basti Schwele und unsere Gäste, Christoph Ullmann und Henry Hasel. So, jetzt kann sogar der arme Timo, der unsere Podcasts ab und zu mal bearbeitet, weil es gibt viel nachzubearbeiten, vor allem natürlich sprachlich bei Rick. Und deshalb muss der jetzt gar nicht mehr so viel schneiden, sondern kann einfach das als Intro.
Das echt nicht einfach, Konsonanten reinzuschneiden, ja, dann im Nachhinein.
Apropos reinschneiden, da könntest du jetzt was, du könntest jetzt drauf antworten, falls es dir einfallen würde. Rein drüber sprechen. Eishockey-WM. Hey,
aber es ist tatsächlich so, dass ich ja beim Podcast der Stunde eher setze, weil ich alle möglichen Wörter vorher nochmal einsprechen muss, damit sie es dann schneiden können, damit sie in richtiger Reihenfolge dann kommen. Aber ist euch wahrscheinlich gar nicht aufgefallen bisher, kommt aus Augsburg. Dritter aufs Publikum. Die Lacher werden schon weniger, ich merke schon. Ich habe gesagt, mach fünf und du kommst nicht lebendig raus.
Ja, lass uns überhaupt.
Verstehst du hier eigentlich als Berliner, als gebürtiger, mal ernsthafte Frage jetzt, verstehst du als gebürtiger Berliner, ich habe gehört gehabt, du hast so ein Spiel vor kurzem gehabt.
Mit Augsburgerisch.
Augsburg. Verstehst du was hier? Oder ist der ganze Vertrag hier vielleicht ein Missverständnis?
Ja, nee, also ganz ehrlich, es fällt mir schon schwer, das zu verstehen. Ja, wenn dann Leute wie Volkier, unser Betreuer, dann auf mich zukommt und mich nur fragt, ob ich Schlittschuh geschliffen haben möchte.
Ja, was sagt er da zu dir?
Deswegen denken sich manche, warum rutscht denn der immer aus? Ja. Ich hab einfach keine Schlittschuhe geschliffen, ja. Nee, aber und letztens hatten wir, ja, habe ich so ein paar Wörter ausprobiert, aber ich mit dem Aussprechen, ich habe wirklich auch Schwierigkeiten, ja. Ist wie im Englischen, ist nicht meine Sprache. Also nicht meine Muttersprache, absolut nicht. Aber ich gebe mir schon Mühe, ne?
Wenn du jetzt unserem Betreuer die Schuld für deine Schlittschuhe gibst, wer hat Schuld an deinen Schlägern und den Handschuhen? Also.
Jetzt gibt das mir wieder, hä? Jetzt gibt das mir die Pullover-Geschichte, okay.
Mach ja, gerne so weiter den ganzen Abend, das ist schön, so unterhaltsam. Ja, mehr naja, davon.
Aber der letzte Abend, wo dann Christoph noch auf dieser Erde verweilt.
Man muss dazu sagen, der Henk ist ein bisschen, Henk ist sein Spitzname, also wenn ich nicht Henry sage und Henk, das geht immer in die Richtung dann, ist ein bisschen sauer, weil unsere Büroleute, die uns begleiten heute aus dem AEV-Büro, die haben zu ihm vor der Tür gesagt, dass er ohne Bart sehr weich aussehen würde. Und das, guckt mal ja, seinen Gesichtsausdruck an. Also für die Zuhörer draußen, es fand Henk gar nicht witzig.
Harmlos.
Und der,
harmlos, kam, harmlos.
Harmlos. War das Wort draußen, weich nicht
auf
dabei?
Auf der Straße. Das hätte jeder jeder ja, hätte es hören können. Jeder.
Ja, das hat ihm überhaupt nicht gefallen.
Überhaupt
das,
nicht,
ja. Der Stachel sitzt.
Aber wie man sieht, der hat sich schon wieder beruhigt mittlerweile.
Not. Ja, also.
Also der bläst sich auch, falls wir noch einen Pulli in XL für ihn nachher da haben. Weil er immer.
Ja, es kann auch sein, dass wir dass ihr nächste Woche in der Zeitung zwei neue Jobs bei den Augsburger Panthern zu vergeben sind. Im Pressebereich. Kann schon sein. Ja.
Ich glaube, das ist so ein typisches Beispiel, wie es eigentlich wirklich in der Kabine zugeht. Das ist so ein klassischer Kabinentalk. Seid ihr zwei, die sich vielleicht mit am meisten fotzeln in der Kabine?
Also, nee. Nee, gegenseitig nicht. Also, wir sind schon in einer.
Ihr seid ein Team dann.
Wir sind total.
Die Kleinen.
Kannst du dir das vorstellen? Wir beide zusammen gegen die anderen. Also, da sehen die echt blöd aus, dann teilweise. Ja, ich versuch's dann auch mit einem LB, mit dem LeBlanc ganz oft.
Schön, dass du alle weißt, wie sie heißen in der Mannschaft.
War schon richtig.
Vielleicht gehen wir nochmal durch und dann schau mal, wie du alles kennst.
Wie heißt dieser Blinde nochmal da?
Der war auch lang krank und verletzt.
Ulle ist jetzt dran, so.
Ich sag dir, ich glaube, wir nehmen dich immer mit. Du hast ja ein bisschen einen Kurz-Grömer-Faktor, hast du jetzt schon.
Ich bin ja mal total stolz, dass den jemand kennt. Auch so.
Möchtest du rauchen hier während der Sendung? Nur wegen Style. Nur wegen Style.
Meine Packung ist leider schon leer. Also.
Kurt Krömer ist super, mega.
Der ist unglaublich, ja. Aber... Ja, so ziemlich. Aber in Bayern ist der oft nicht so angesehen oder den kennt kaum jemand, ja?
Unser Publikum schon, es ist ein hochanspruchsvolles Publikum. Hochanspruchsvolles Publikum aus Augsburg.
Kulturell extrem gebildet, ja.
Jetzt drehe ich um, jetzt schwenke ich.
Nee, wir wollten das für dich auch so ein bisschen, auch von der Location, so ein bisschen berlinerisch halten hier. Weißt du, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
Ja. Es kommt nie mehr ein Gast zu uns, das ist jetzt schon klar.
Hey, ich merke schon, worauf du anspielen möchtest, aber werde ich jetzt nicht drauf eingehen. Also.
Der schlägt härter als du, Sesh.
Ja. Mir. Du, komm mal zum Positiven, ihr habt ja auch mal wieder gewonnen, ne? Glückwunsch.
Also der,
super.
Der Mann im roten Pulli toll. Außen ist, hat mit uns nichts zu tun. Weiß nicht, wer den reinlassen hat.
Trinkt zu schnell. Nun ja. Also ja, wirklich Glückwunsch.
Danke.
Ja. Wie war es denn so? Ja, wir müssen uns mit dem Spiel...
Hast du jetzt keine Frage mehr?
Doch, aber ich wollte jetzt sagen, wir müssen uns mit dem Spiel jetzt auch nicht dramatisch beschäftigen, wenn es euch so interessiert. Nicht, Ulle? Nee, du wolltest dazu gar nichts mehr sagen. Um nochmal.
Unser Sieg.
Ja, der Sieg. Der.
Ja, doch, also da, du kannst ja da, also du kannst es ja wirklich schön malen, du kannst dir das ja schön schreiben. Also ich würde sagen, Sonntag 1-0 gegen Iserlohn, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
Also. Also, dass du ein Fußballergebnis mit einer Fußballfloskel beantwortest, finde ich hart. Das finde ich hart.
Ich mache sowas auch gerne in der Kabine, nur da gucken die ausländischen Mitspieler, wenn ich solche Phrasen auf den Tisch haue, da gucken die immer ein bisschen verdutzt. Weil die, also wörtlich 1:1 übersetzt, klingt es dann, für die Deutschen klingt es abartig lustig, aber die ausländischen Mitspieler, wir haben ja, muss man ja auch dazu sagen, wir haben ja zwei tschechische Jungs drin.
Übersetzt du es tschechisch auch?
Ja, das ist dann sehr, sehr schwierig. Also das ist, wird dann, also ich, Pferd.
Dobre ist gut. No. Vielleicht kriegen wir es gemeinsam. Kollege Hodjen.
Wir wollten nicht über die WM 2015 sprechen. Das war vorher ausgemacht.
Gut.
Wir zwei teilen uns jetzt das Mikro, weil Goldi kam ja eben vom Klo wieder. Ich weiß ja nicht, was.
Sehr gut.
Ich habe die Hände gewaschen, aber da war kein Wasser. Ich habe so ein Desinfektionstuch dabei, immer. Ich bin so ein Typ, der alles desinfiziert.
Stimmt nicht.
Nee. Man hat so Zoom, können die Leute glauben, Mensch.
Also, Basti, ich habe hier irgendwie so 4, 5 echt ernste...
Du wolltest wirklich...
Ernste Eishockey-Themen auf dem Tisch. Ich weiß nicht, ob das noch Sinn macht.
Das muss man auch sagen. Der Sesh versucht seit einer Woche Struktur in diese Sendung oder in diesen Podcast heute reinzubringen.
Ja.
Und jetzt lassen wir dich mal.
Ich versuche grundsätzlich, euer Leben zu strukturieren. Deshalb ist meins ja auch mal so unordentlich.
Auch das ist richtig.
Darf ich anfangen? Okay, komm. Also, Augsburg gewinnt. Und ich würde einfach mal starten... mit der Lage der Liga, so nennen wir das ja gerne ab und zu, indem wir uns mal kurz darum kümmern, was ist eigentlich in der deutschen Eishockeyliga passiert, natürlich vor allem auch am letzten Wochenende. Wir haben ein Topspiel gehabt, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, vielleicht deklariert ihr das nicht als Topspiel, das weiß ich nicht, so als Augsburger Fans, aber der EHC Red Bull München hat gegen die Adler Mannheim gespielt. Kennt's nicht? Kommt aus der ersten Reihe, Audiokommentar. Wer wird nicht anerkannt? Beide Vereine? Ah, beide Vereine, okay, gut. Nein. War ein gutes Spiel, oder? Genau. Also, es wird
von den Hansen
quotiert, es war ein
gutes
Spiel.
Die Reporter reflektieren das selber natürlich auch. Und
ja, aber ihr wart begeistert, erzähl doch mal, Basti und Rick. Ihr habt es ja gesehen, ihr habt es kommentiert. Ja, ich habe danach bei euch, ich habe es nicht live gesehen, weil ich habe was anderes gemacht. Ich muss ja auch ab und zu mal arbeiten und kann nicht nur euch zuschauen. Ihr wart total begeistert, habe ich gelesen über Twitter.
Ja, es war wirklich ein sehr gutes Eishockeyspiel. Ich sage sogar, das beste Hauptrundenspiel bislang in dieser Saison. Muss man bei aller...
Ja, kann man auch mal, genau, weil es geht ja
auch um den Sport Eishockey. Und vom Eishockeyspiel war das ein sehr, sehr gutes. Da war alles dabei, was man braucht. Da war Dynamik, Härte, Technik, Tore, Dramatik. Mehr kannst du wirklich nicht verlangen von einem Eishockeyspiel, was das hatte, oder Rick?
Also ich sehe es auch so. Ich glaube, das war auch ein sehr schnelles Spiel. Es war von Anfang an auch eine gewisse Brisanz da. Du hast auch sofort gemerkt, dass beide Teams das sehr, sehr ernst nehmen, dass es für sie um sehr viel Prestige geht. Also jetzt nicht bloß um die drei Punkte, sondern dass es auch ein bisschen ein Zeichensetzen war. Und die Voraussetzungen waren ja durchaus unterschiedlich. Mit vielen Verletzten auf Münchner Seite, ein paar Verletzte auf Mannheimer Seite, war das schon ein Topspiel, wo ich, wenn ich ganz ehrlich bin, nach dem 2-0 nimmer glaubt hätte, dass Mannheim das Ding weggibt oder München zurückkommt. Man kann es in beide Richtungen sagen. Also die Dramatik, was da noch dazugekommen ist, war schon großartig. Ich weiß nicht, habt ihr die Möglichkeit gehabt, das vielleicht zu sehen? Ja. Ja, auch.
Also ich bin tatsächlich nach unserem Spiel gegen Iserlohn ins Auto gestiegen und nach Hause gefahren. Zu Hause ist ja für mich Mannheim. Aber mein Sohn, der hat dann hinten das Handy in der Hand gehabt und der guckt dann wirklich die Spiele noch live. Über die Magenta-App. Und dann habe ich das Handy oft vorgereicht bekommen und habe gesagt, Papa, guck mal, was hier passiert ist, was da passiert ist und so. Also ich habe da selbst am Beifahrersitz noch ein bisschen Dramatik vom Kindersitz auf der Rückbank mitbekommen, ja. Henry, hast du das auch verfolgt, das Spiel?
Super, dass du mich drauf ansprichst, ja. Ganz ehrlich, nein. Ich habe mich um meinen Sohn gekümmert nach dem Spiel und ja. Punkt.
Aber grundsätzlich, weil Basti oder Rick das auch gerade gesagt hat, wie schaut ihr das dann? Schaust du dir schon auch immer noch mal gerne dann die Highlights an oder schaltest du ab, Spieltag vorbei, wir haben gewonnen und der Rest der Liga muss ich jetzt nicht unbedingt alles wissen, was da so passiert ist am Wochenende?
Nee, also wir haben ja auch in der Kabine einen großen Fernseher, wo wir auch Videoanalyse machen und das ganze Zeug und der Simon, ne, der ist unser DJ.
Der hat die Macht an beiden Geräten.
Und der hat auch noch die Fernbedienung in der Hand vom Fernseher. Und wir gucken ganz oft NHL-Highlights, aber auch in letzter Zeit viel von der DEL gucken wir uns alle Highlights an. Und ja, so kriegen wir alles mit. Und wir werden auch jetzt morgen und übermorgen wieder Highlights gucken. So erfahren wir alles dann auch.
Hättet ihr heute abends die Champions Hockey League angeschaut mit München gegen Djurgården?
Ja.
Interessiert es euch? Also falls, wir können immer wieder so die Ergebnisse durchsagen, falls euch interessiert. Jetzt momentan sind 10 Minuten gespielt, es steht 0-0. Djurgården.
Ja, die spielen ja alle, du musst auch schauen.
Achso, alle soll ich vorlesen.
Ja. Das ist, weil Biel gegen Frölunda ist richtig gut.
Biel gegen Frölunda, da führt Frölunda nach einem ersten Drittel 2-0.
Wer wäre dann weiter, Rick?
Ich bin froh, wenn ich das hier so lesen kann.
3-2 war das erste.
So. Ich muss jetzt dazu sagen, Rick ist jetzt nicht direkt der Computergott. Also.
Deswegen bin ich jetzt der Einzige, der einen mit hochnimmt. Jetzt habe ich mich schon verdrückt vor lauter Panik. Also, ist es heute, ja. Luleå gegen Lausanne, 5-2. Biel haben wir schon gehabt. Und Zug gegen Mountfield auch 0-0. Momentan.
Dann halt uns doch da auf dem Laufenden, du lebender Ergebnisticker. Das wäre hervorragend.
Das mache ich.
Ja, mach das. Tor, genau. Ja, Toralarm. Ja, habe ich schon gehört, dass das viele eine coole Erfindung finden. Toralarm. Kennst du nicht, oder?
Das macht unsere Konferenz kaputt.
Naja, aber es gibt ja auch noch Einzelspiele.
Du machst unsere Konferenz kaputt.
Ich tue, was ich kann dort.
So, thematisch sind wir durch für den Abend. Das war wirklich schön.
Ja, auch menschlich, haben wir uns jetzt alle auseinander dividiert.
So, damit ist die Lage der Liga abgehakt.
Nee, da machen wir noch ein bisschen weiter. Da machen wir ein bisschen weiter, weil ich finde ja schon, dass man auch mal darüber sprechen kann, dass wir zumindest relativ weit schon sind in der Saison.
Ja,
25 Spieltage,
vorbei.
Genau. Ja. Runden das jetzt einfach mal nach oben so ein bisschen auf. Also ist jetzt dieser eine Spieltag da sehr nicht wichtig.
Du magst eine Bestandsaufnahme machen.
Ja, so ein vorweihnachtliches Sportfuzzi-Fazit. Ich habe mir das natürlich auch aufgeschrieben.
Ja, weil du sonst mit Basketball beschäftigt.
Das habe ich schon ganz früh gelernt von der Moderatorenlegende Ernst Huberti. Zwei Tipps gab es da immer. Gehe nie ohne deine Zettel.
Und der zweite war, wir sind kein Journalist.
Gehe nie ohne deine Zettel. Beim Blackout kann jeder bekommen. Oh, guckst du schon wieder zu mir. Hatte ich schon mal welche.
Das ist eigentlich normal.
Ja. Und fahre nie Aufzug vor einer Sendung, so ganz nebenbei.
Weil? Ja. Warum?
Ja, weil ich stecken bleiben könnte. Sind das für eine blöde Frage?
Was ist denn das für ein blöder Gedanke?
Ja, der Ernst ist ja auch jetzt aus einem älteren
Jahrgang. Komm, jetzt mach.
Ja, ach so, genau. Genau, also kommen wir zurück. Wir haben über München geredet. Wenn ich da drauf schaue, die haben 12 Punkte mehr als in der vergangenen Saison zum gleichen Zeitpunkt. Mannheim, das ist, glaube ich, ganz interessant, weil das hat vielleicht nicht jeder auf dem Schirm. Die haben nur 3 Punkte weniger geholt als letztes Jahr in ihrer Rekordsaison zum gleichen Zeitpunkt. Also sie sind gar nicht so viel negativer unterwegs, wie man vielleicht so von diesen Ergebnissen so zwischendurch mal vermuten könnte. Das ist eigentlich ganz spannend, oder?
Das ist interessant.
Ja. Hättest du jetzt auch vielleicht anders gedacht, oder?
Ja, absolut. Also jetzt wirklich, ich bin echt überrascht.
Und du bist ja hautnah dabei.
So ein Schauspieler, Wahnsinn. Ey.
Ey, es ist wirklich so, also München ist da mit so die ersten Spiele so wegmarschiert vorne, dass da diese Differenz so groß ist. Aber letztes Jahr waren die einfach oben näher zusammen, weil Mannheim nicht so wegmarschiert ist, obwohl sie so stark gespielt haben. Und es ist tatsächlich was, wir schauen uns das immer an, wir haben ja nichts anderes zu tun und vergleichen dann die Ergebnisse so von einem Jahr zum anderen, auch immer so am 10. Spieltag, am 15., am 20. Und dann siehst du oft so Zahlen und du hast wirklich ein anderes Verständnis oft manchmal dafür, für Mannschaften und so weiter, wo sie auch stehen. Also auch zwischendrin wie die Adler Mannheim, du hast ja immer noch Kontakt und du weißt es ja auch, wie sie selbst gemeint haben, ah, wir stehen nicht so gut und die ganze Presse da läuft nicht so vor der Pause, vor der Deutschlandcup-Pause, da war ja schon wieder alles ganz schlimm. Und in Wirklichkeit ist das ja eigentlich, das läuft absolut und auch wenn man das letzte Spiel jetzt gesehen hat gegen München, das hat nochmal wieder gezeigt, welche Qualität die letztendlich haben. Man reicht Christoph Ullmann 2 Mikros.
Ja, die Qualität ist auf jeden Fall da in der Kurpfalz. Das wissen sie auch, aber die Ansprüche sind natürlich hoch da und man möchte natürlich auf dem ersten Tabellenplatz stehen. Und was du eben auch angesprochen hast, das Prestige mit Red Bull München war denen natürlich auch unglaublich wichtig, das Spiel dort zu gewinnen. Und natürlich, um denen auch auf den Fersen zu bleiben. Aber wenn du sagst, dass ihr die Ergebnisse oder den Tabellenstand von letzter Saison daneben legt, parallel, da waren natürlich auch wir da oben, die beiden natürlich auch unglaublich gejagt haben, in den Arsch getreten haben und zu Höchstleistungen gepusht haben. Weil letztendlich waren es ja wir, der AEV, die zur Hälfte der Saison auf Tabellenplatz 2 standen. Und,
also ihr habt die Rekordsaison der Adler eigentlich ermöglicht, kann man das so sagen.
Ja, wir haben denen alles abverlangt, ja. Definitiv.
Das ist, wenn du es gerade sagst, momentan ist Straubing auf Platz 2, sind die Straubing also ein bisschen die Augsburger vom letzten Jahr?
Plus 14 Punkte übrigens im Vergleich zum letzten Jahr, Statistiker.
Neutral beobachtet muss man sagen, dass sie wirklich eine unglaubliche Saison spielen bisher. Die spielen gutes Hockey, spielen sehr aggressiv und holen einfach die nötigen Punkte. Und die Punkte, die Hänschen holt, muss Hans am Ende der Saison nicht mehr einfahren. Haben wir ein Phrasenschwein hier?
Ja, der sitzt neben dir.
Nein, aber
Der Doppelpass braucht dafür eine ganze Saison, was hier schon unterläuft. Eine Sendung.
Nein, kannst du es auf Englisch übersetzen? Das würde ich gerne in der Kabine.
Tschechisch hätte ich es
in der Kabine. Tschechisch hast du es? Nein. Ja, Hans, was ist Hans auf Tschechisch? Kriegen wir hin?
Honzo?
Siehst du? Kleiner Honzo, weiß ich nicht. Aber auf Englisch, wie machst du den?
The Little Hans?
The Little Bleibt Hans, bleibt Hans.
Ja, Hans bleibt Hans. Ja,
Little Hans. Johnny. What
Johnny collects at the beginning, he doesn't have to pick up at the end. Yes. Und ja, dann kriegst du halt ganz verdutzte Blicke in der Kabine. Ja, das ist. Der war jetzt flach, der war wirklich flach. Tut mir leid.
Ja, macht schon Sinn.
Ja, ja. Aber wie gesagt, Kompliment nach Straubing. Also die machen da, spielen echt eine gute Saison. Und glaube ich, wenn du einfach so viele Punkte holst, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn du darauf angesprochen wirst, warum du auf Platz 2 stehst nach 25 Spieltagen. Das ist dann nicht ganz so unverdient, denke ich.
Jetzt haben die auch 91 Tore. Jetzt, wenn man ganz ehrlich ist und hat immer so die Offensive angeschaut, oder ich zumindest, mir geht es so, da schaue ich mir die Offensive an von München oder von Mannheim und denke mir so, mein Gott, wir brauchen ja einen zweiten Puck für die ganzen Offensivspieler. Und wer hat die meisten Tore momentan in der deutschen Eishockey-Liga? Straubing. Das ist tatsächlich ein Fakt, muss ich ganz ehrlich sein, das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber den hätte ich nie vor der Saison erwartet.
Ja, aber es ist auch wieder schön, dass es sowas dann immer wieder gibt, dass du halt nicht dass es Überraschungen gibt, dass du nicht sagst, ja gut, jetzt haben sich wieder die ersten fünf da oben eingenistet und spielen das Ganze unter sich aus, wo man dann vielleicht am Ende der Saison doch wieder, ich komme jetzt auf dich zurück, du hast ja letzte Saison darauf gewettet, dass München gegen Mannheim definitiv im Finale spielt und wenn das nicht passieren sollte, hast du gesagt, dann würdest du den Glauben an den Eishockey-Gott verlieren oder irgendwas, sowas Ähnliches zuhört, war das. Ja. Nee, aber ich finde es schön, dass es in der Hauptsaison immer wieder solche Überraschungen gibt und ja, das macht einfach die Spannung der Liga so ein bisschen aus momentan und das finde ich sehr positiv.
Köln, würde ich, wolltest du noch was sagen, Basti? Du darfst gerne noch was sagen.
Wie du willst.
Nein, keine Ahnung.
Du bestimmst das.
Nee, überhaupt nicht. Ich wollte nur mit Köln.
Ich sehe Straubing zum Beispiel total oft dieses Jahr. Ich bin immer in Straubing eingeteilt. Und der Schützi, der jetzt auch dort spielt, der hat mir schon vor der Saison gesagt, weil er im August dort mittrainiert, sagt, hey, die Straubinger, die sind echt eine gute Mannschaft dieses Jahr. Unterschätzen mir die nicht. Ich sage, nee, wieso sollte ich denn? Mir egal. Er sagt, hey, die sind echt richtig gut.
Der drängt dann so. Das schneiden wir aber nachher alles, das wisst ihr bloß nicht.
Nein, das
eigentlich geht gar nicht darum. Eigentlich wollte er neutral sagen.
Genau, gut, auch ja. Nein, weil der drängt dann so, hey, die sind echt gut. Ich sage, ja, Schützi ist schon okay. Dann sage ich, dann spiel halt dort, wenn du willst. Ja, nee. Erstmal nicht. Dann sage ich, ja, warum wissen da nicht spielen? Ja, die sind offensiv echt zu gut. Ich weiß gar nicht, wo ich da spielen soll. Und da hat er echt schon ein gutes Gespür tatsächlich gehabt, weil er gesagt hat, die sind richtig gut dieses Jahr und jetzt spielt er doch dort.
Ja, leider.
Warum?
Ja, hätte er uns auch sehr gut zu Gesicht gestanden.
Also ja. Anmerkung aus dem Publikum, auch Felix Schütz hätte den Panther gut zu Gesicht gestanden.
Der hat ja nur bis Ende Dezember in Straubing.
Ja, ja.
Ja. Also ich glaube von eurem Kader, glaube ich, jetzt muss man mal schauen, dass euer Torhüter wieder gesund wird. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Auch
wo bei Augsburg?
Ja.
Kommen wir gleich zu. Ja. Würde ich sofort aufnehmen, weil dann können wir die Jungs auch natürlich mit reinnehmen. Also Straubing.
Straubing spielt echt gut. Das muss man ihnen tatsächlich lassen. Es gibt keine Mannschaft, obwohl wir von Qualität reden, mit München, Mannheim, die, finde ich, so aggressiv spielt auf beiden Seiten des Eises wie Straubing.
Ja, die sind das, was wir letztes Jahr waren.
Ja, in der genau.
Art, ne, was die Jungs gesagt haben, gegen die wollen wir nicht spielen, weil die so unangenehm sind. Und das sind leider Gottes Straubing in diesem Jahr.
Ja. Dann kommen wir gleich zu euch. Vielleicht noch angemerkt, Köln, um auch dann nochmal den Vergleich zu ziehen, hat 6 Punkte weniger, aber jetzt auch total den Flow von den letzten 9 Spielen, glaube ich, 8 Siege. Also Achtung vor den Haien. Berlin, nur bis weiter, ja, okay. Es kennt jemand den Spielplan. Berlin, -2, aber 2 Plätze besser als letztes Jahr, also relativ ähnlich, aber in der Tabelle ein bisschen weiter oben. Jetzt kommen wir jetzt zu den Augsburgern und jetzt habe ich hier auf meinem Zettel stehen, die Punktedifferenz, hier steht wegnuscheln. Minus 19. Hat einer gehört? Minus 19? Hat es? Nein, gut. Habe ich es. Habe ich nicht so laut gesagt. Ja, also der Unterschied ist natürlich deutlich. Frei rausgesagt, Henry.
Naja, jetzt ist die Doppelbelastung Champions Hockey League weg. Jetzt geht es dann in der Liga
nach sagen,
aufwärts, oder?
Warum räumt ihr das Feld von hinten auf?
Was soll ich jetzt beantworten? Deine oder
meine? Meine als erstes. Ja, so viel.
Die Belastung.
Sag mal nein, weil ich liebe ja tatsächlich die Champions Hockey League. Ich finde das ein super Format. Ich finde es klasse, dass so ein Wettbewerb wächst in Europa. Ich finde es Eishockey klasse, dass dort gespielt wird. Sag doch mal aus eurer Sicht, ist das mittlerweile auch für die Spieler schon sowas, wo man sagt, boah, da will ich unbedingt mal mitspielen? Das ist ein geiles Teil.
Ja, also erstens dadurch, dass du dir das ja unglaublich hart arbeiten musst. Ne? Du musst ja unter den ersten 3 sein. Ne? Und das war ja unglaublich hart, das zu kriegen. Ich denke mal, die Fans waren überrascht. Ja, für die ganze Stadt ist das unglaublich toll, für die Eishockey-Kultur hier. Und über die Belastung musst du halt so sehen, diese Spiele, die sind halt einfach, das erste Spiel ist schon Playoff-Niveau, ja, weil erstens, jeder Spieler will sich beweisen, will dem Trainer zeigen, dass er Stammspieler sein möchte, werden möchte und du hast ja auch nicht viele Spiele, die du vermasseln darfst, ja, das geht ja, du musst ja sofort Punkte sammeln, um weiterzukommen und dann kommt die K.O.-Phase, also da ist schon eine große Belastung bei. Und was auch ein paar Wehwehchen gekostet hat, ja, bei einigen Spielern, was ja ganz klar ist, ja. Und dann kommt natürlich die reguläre Saison, dann läuft es mal da nicht so ein bisschen, ja. Und dann wird natürlich auch wieder schnell rumgemeckert, was mir total auf den Keks geht, ja. Man sollte vielleicht auch mal einfach mal auch mal ein bisschen realistisch sein, ja. Du bist in Augsburg, letztes Jahr war total super. Wissen wir alle, war unglaublich toll. Aber jetzt einfach mal ein bisschen Kopf einschalten und sagen, Mensch, Budget ist vielleicht nicht so da wie bei den anderen Mannschaften, ja. Vielleicht mal froh darüber sein, wie letztes Jahr war. Wir haben nicht so viele Spieler wie andere Mannschaften. Wir müssen das ein bisschen besser einteilen, ja. Oder Kleinigkeiten. Natürlich ist das keine Ausrede. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir sind hungrig. Wir hatten ein bisschen Pech. Wir haben ein paar viele Fehler gemacht. Aber jetzt geht es Stück für Stück wieder bergauf. Wir finden wieder Selbstvertrauen. Und was ich ja auch oft gesagt habe und unglaublich finde hier in Augsburg, sind die Fans. Und das sage ich nicht nur so dahin. Sonntags um 14 Uhr gegen Iserlohn, nicht unbedingt das Topspiel jetzt, aber die Hütte ist einfach voll. Ja, und das finde ich.
Und man muss ja auch noch dazu sagen, dass Augsburg jetzt nicht nur sportlich, sondern tatsächlich auch von der Emotionalität, von der Stimmung und der Reisefreudigkeit den Fans einen unglaublichen Eindruck in Europa auch hinterlassen hat. Ich bin hin und wieder auch in der Schweiz und da sprechen die Leute mich wirklich an und sagen, hey, was ist denn da in Augsburg los? Wir kennen zwar Ambri, die sind auch komplett gaga, aber was die Augsburger da abgefeiert haben, nicht nur in Biel im Stadion, sondern tatsächlich überhaupt in ganz Europa, die haben das alles immer verfolgt, das war schon sensationell. Wie habt ihr das so mitbekommen? Das war ja alles wie Heimspiel eigentlich.
Ja, tatsächlich. Also, was war das andere? Liebe Reds, ne? Falls ich jetzt richtig... Ja. Liebe Reds. Nein, du kommst rein und du denkst wirklich, es ist ein Heimspiel. Also, es ist kein Witz. Du siehst mehr eigene Fans als von der Heimmannschaft. Und vor allem in Biel war das auch wieder unglaublich, was sie da auffahren, ja, und wie die uns unterstützen. Und auch wenn das Spiel, wenn wir lange kein Tor schießen, ja, sind die trotzdem da. Natürlich nicht immer 100%, aber... Die sind einfach da, du hörst sie, du hast sie hinter dir, ja, und dann ist es auch, muss ich sagen, ein bisschen emotional auch, ja, das pusht dich auch. Oh, wenn du vielleicht ein bisschen aufgeregt bist oder Angst hast, gib dir nochmal so einen kleinen Push, das wissen die vielleicht gar nicht oder glauben es dir gar nicht, aber es ist so.
Und Ulle, Champions League in Augsburg, hast du das echt in die Hand genommen?
Er hat es desinfiziert.
Champions League in Augsburg. Erzähl mal deine Eindrücke, also, du hast auch schon viel erlebt oder relativ viel im Eishockey. War das für dich auch so ein geiler Push nochmal?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt ein paar Monate zurückgehe, als wir das letzte Saison dann erreicht haben, als feststand, dass wir in der CHL spielen, war das schon ein unglaublich geiler Moment. Also ein geiles Gefühl, wo wir sagen, guck mal, was wir erreicht haben. Wir durften dann dieses Jahr so ein bisschen die Lorbeeren ernten von dem, was wir uns letztes Jahr erspielt haben und uns dann in Europa zu vertreten, war schon cool, aber das, was Henk auch sagt, du hast im August, du kommst als Mannschaft neu zusammen, hast einen neuen Trainer oder einen Co-Trainer, der letztjährigen Co-Trainer, der dann zum Cheftrainer wurde, das natürlich ein neues Zepter ist und alles. Du hast nicht viel lange Zeit, dich einzuspielen, sondern es geht direkt um Punkte. Und ich erinnere mich, als wir nach Schweden geflogen sind, das erste Spiel bei Luleå gespielt haben, kommen wir aus dem Hotel raus. Frag
nochmal.
Luleå. Als wir aus dem Hotel rausgekommen sind, um in den schwedischen Bus zu steigen, um zum Stadion zu fahren, standen da, weiß nicht, 400-500 AIV-Fans, alle im gleichen T-Shirt schon vorm Hotel und haben uns gefeiert. Und im Stadion war dann auch absolut die Hölle los. Und es ist echt schon ein richtig geiles Gefühl. Also ich war zu meiner Zeit bei den Adler Mannheim, bei den Anfängen der CHL dabei. Und da wurdest du immer gebrieft und hast nicht sagen dürfen, wir spielen Vorbereitung, sondern du musstest immer sagen, wir spielen Champions Hockey League, weil du ja in der Saison, zu der Saisonphase, in der Vorbereitungsphase warst, in der Findungsphase, in der Einspielphase, wie auch immer du das nennen willst. Und aber die CHL hat mittlerweile ein Format erreicht, das absolut großartig ist. Also es gibt keine Gründungsmitglieder mehr, sondern du musst ja wirklich deinen Startplatz erspielen. Und wenn man die Zuschauerresonanzen sieht, ist es echt ein richtig cooler Wettbewerb momentan. Und wenn ich das jetzt dann so aufgreife, was der Henk gesagt hat, wie reisefreudig die AIV-Fans waren, was die da wirklich in Europa veranstaltet haben. Natürlich sind wir da ein bisschen Hand in Hand gelaufen. Wir haben die Ergebnisse geliefert und sind gepusht worden von Anfang an und hinten raus gefeiert worden. Das war für uns schon was richtig Cooles. Und ich möchte jetzt auch nicht übertreiben. Der Henk hat es eben auch gesagt, dass der AIV unglaublich coole Fans hat, wie wir da unterstützt worden sind. Und das AIV Champions League Trikot, also das ist ein Trikot, das bei mir zu Hause sicherlich einen Rahmenplatz finden wird. Ich bin keiner, der seine Garage oder sein Treppenhaus pflastert, wie eine Hall of Fame oder wie eine Sportsbar, aber das AIV Champions League Trikot, das wird bei mir definitiv einen besonderen Platz finden, weil das was ganz, ganz Großartiges ist. Und ich weiß nicht, ja, wenn man jetzt Hand aufs Herz, wie schnell das in dieser Vereinshistorie nochmal passieren wird, dass wir da durch Europa tingeln durften mit so einer Unterstützung, mit so einer mit so vielen Fans im Zug oder im Flieger und uns da präsentieren durften. Das war schon eine geile Erfahrung.
Sag mal, wir haben... Ja, gerne. Wir haben das auch durchaus in den Podcasts immer mal wieder abgefeiert, weil das, glaube ich, auch für jeden Neutralen schon eben besonders zu beobachten war, wie die Augsburger Fans da steil gegangen sind mit Eishockey und mit euch. Stimmt die Story eigentlich auch diesbezüglich, Ulle, dass dein Sohn Lennox durchaus dafür verantwortlich ist, dass du in Augsburg gelandet bist?
Offensichtlich nicht.
Nee, helf, gib mir nochmal einen
Gedanken. Ich dachte, das ist die Bahnverbindung
gewesen. Ich stehe gerade so ein bisschen am Schlauch, aber gib mir so einen
Denkanschluss. Nein, ich habe mal gehört, dass sozusagen er gesagt hat, also wenn irgendwie, dann gefällt ihm das Trikot und da dürftest du dann doch noch spielen. Wenn du schon nicht mehr in Mannheim spielst.
Jetzt habe ich es.
Weil er kennt ja eigentlich, also jetzt, wie alt ist er?
Er ist 10 geworden letzte Woche.
Ja, okay, also ansonsten kennt man ja Christoph Ullmann über so viele Jahre immer nur Köln-Mannheim, Köln-Mannheim. Ja. Ja, und dann zuletzt natürlich vor allem Mannheim. Und deshalb hat er, glaube ich, dir dann aber zugestanden, dass du das Trikot tragen darfst. So war das ungefähr, kann das
sein? Ja, stimmt tatsächlich. Also vor 2 Jahren kam dann, also ich will jetzt nicht allzu weit ausholen, aber in Mannheim wurde mir mitgeteilt, dass mein Vertrag nicht verlängert wird. Und dann haben wir das besprochen zu Hause, was machen wir, wie geht's weiter, geht's überhaupt weiter, wo gehen wir hin, Neuanfang, Neuangriff starten, bist noch wach?
Goldie? Ich schaue nur, ob er nicht eingenickt ist. Ja.
Verdächtig ruhig, der Typ.
Ja. Und wir haben den Lennox sehr schnell bei diesen Gesprächen mit ins Boot genommen und er ist mit am Tisch gesessen, er hat es natürlich auch mitgekriegt, er kann ja auch lesen, also er hat dann die Tageszeitung oder was auch immer ihm da in der Schule erzählt wurde, war ja informiert und da er selber Eishockey spielt, kennt er natürlich auch sehr viele Stadien in Deutschland. Und als dann der Name Augsburg auf den Tisch kam, hat er gesagt, Papa, das wäre natürlich eine richtig geile Sache, weil dort spielen wir ja den DEL Bambini Cup, also ich wäre dann ein ganzes Wochenende bei dir. Also das ist natürlich, ist es was, wo du halt dann sagst, ja klar, das sind so seine Gedankengänge und wenn wir dann sagen, er spielt dann quasi ein Heimturnier, obwohl er mit der Gastmannschaft anreist, haben wir gesagt, das macht natürlich Sinn und er hat dann halt auch gesagt, Papa, die haben coole Trikots, die spielen in Grün und das steht uns allen auch gut und dann war das natürlich was wir natürlich nicht einfach unter den Tisch gekehrt haben, sondern was wir mit in unsere Entscheidung aufgenommen haben. Und als wir ihm dann mitgeteilt haben, dass es nach Augsburg geht, war er natürlich super glücklich. Und der DEL Bambini Cup, der steht jetzt demnächst auch wieder an. Und da freuen wir uns als Familie alle total drauf. Und dann muss Klammer auf, Klammer zu, nicht im Mannschaftshotel mit den Jungs schlafen, sondern er kann dann bei mir pennen und dann gibt es ein Frühstück für Champions. Und dann kann er hier ordentlich angreifen.
Sehr schön. Dann hätte ich aber noch eine. Mal gucken, ob du dich daran erinnerst. Du wurdest, glaube ich, hier zu Beginn in Augsburg als Tourist bezeichnet, auch, glaube ich, von deinen Mannschaftskameraden. Kann das sein? So ein bisschen als der Touri-Typ hier.
Ja, weil ich ab und zu mit dem Stadtführer zum Training gekommen bin. Das stimmt schon. Also ich habe, bevor ich hier hingekommen bin, bin ein absoluter Bücherwurm, eine Leseratte und habe mir im...
Hast du mein Buch eigentlich schon? Rein zufällig hat mir da einer eins hingelegt. Ich habe eins dabei für dich. Ja, das bin ich vorn drauf. Also, kann man vielleicht schlecht erkennen. Das ist
besser. Modernes Influencing. En passant. Sehr schön.
Ja, vielen Dank. Danke. Nee, und ich wollte natürlich, wenn ich nach Augsburg komme, nicht nur den Weg zum Kurt-Frenzel-Stadion kennen und dann wohlmöglich nach ein paar Monaten den besten Italiener, sondern ich wollte schon auch ein bisschen was über die Kultur und ein bisschen links und rechts gucken und bin dann öfter mal mit dem Stadtführer durch die Stadt gelaufen, habe mir ein paar Sachen angeguckt, bin auch von Passanten angesprochen worden, als ich dann mit meinem Stadtführer da stand und mir die Stadtmauer angeguckt habe, die gefragt haben, kann ich Ihnen helfen? Can I help you? Hab ich gesagt, nee, alles okay, ich führe mich hier gerade nur so ein bisschen selber durch die Stadt. Ja, aber dass man halt auch Eindrücke gewinnt und ein bisschen mehr sieht. So quasi so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken. Verstehst du, weißt du, was ich meine?
Ist das was sich vielleicht auch die letzten Jahre so ein bisschen geändert hat? Ich habe so das Gefühl, wenn ich so spreche, auch mit den Jungs oder mit Verantwortlichen von Clubs, früher hat man einfach Importspieler geholt, irgendwelche Spieler geholt, dann hat man ihnen eine Wohnung hingestellt, hat ein paar Möbel reinkauft, wenn sie sich nicht beschwert haben, dann sind sie drin blieben. Ansonsten, wenn sie gewusst haben, es geht besser, haben sie sich beschwert, dann hat man sie irgendwo anders hinzogen. Inzwischen, ich meine, ganz ehrlich, so war es doch. Inzwischen ist es schon so, man gibt sich deutlich mehr Mühe. Es geht los, nur über Schulplätze und natürlich, dass der Importspieler kein Shiftgang hat, sondern eine Automatik hat, weil er sonst einen Diesel tankt, den normalen und so weiter. Das hat man alles gelernt über die Jahre, aber auch bei den ganzen Spielern insgesamt, dass die ankommen, dass man in die Stadt nennt, dass man ihnen was mitgibt, das hat sich doch über die Jahre hin wirklich deutlich geändert, oder?
Also Ulle, ich bin nicht der 36er oder 35er, du musst
Nein, aber du kannst aber vielleicht ja ein bisschen aus Berlin erzählen. Da gibt es ja durchaus noch ein paar Sehenswürdigkeiten mehr.
Ein paar, ja, also ein bisschen größer ist es, aber nicht viel, nein. Was war denn die Frage jetzt eigentlich nochmal?
Keine Ahnung, muss ein Goldmann fragen.
Ob man Wert legt, auch außerhalb vom Sport, meinst du jetzt?
Um sie in die Stadt einzuführen.
Mhm. Um noch mehr zu connecten mit dem Team.
Ja, Ulle, komm.
Ja, du hast schon recht. Also ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre mit dabei und früher war es wirklich so, da kamen ausländische Spieler an und die haben eine Wohnung gekriegt, ein Auto, waren zufrieden. Natürlich kam der eine dann vielleicht mal am ersten Tag mit der Straßenbahn oder mit dem Taxi angefahren und hat gesagt, er kann keinen Schaltwagen fahren, er braucht ein Automatikfahrzeug. Solche Spirenzien gab es da, aber es ist natürlich auch den sozialen Netzwerken und der multimedialen Zeit geschuldet, dass Spieler sich auch austauschen. Irgendwo kennt immer wieder irgendeinen wen, der schon mal dort gespielt hat oder dessen Bruder oder dessen Cousin, wo man sich dann informieren kann. Und dann heißt es auch, wie ist die Stadt, wie ist das Umfeld, wie ist die Organisation, wie werden die Spieler behandelt, und da informieren sich Spieler heutzutage schon sehr. Und Vereine, das ist natürlich, das kommt dem Spieler auch zugute, weil Vereine legen dann natürlich auch Wert drauf, dass sie ihre Spieler gut behandeln, weil sie wissen, dass sowas eben auch nach außen getragen wird. Und wenn wir in Zukunft Spieler verpflichten wollen, dass es eben darum geht, dass nicht nur die Eiszeit stimmen muss, sondern dass auch das Ganze drumherum ein bisschen passen muss. Aber da gab es früher schon abartig witzige Geschichten, wenn so ausländische Spieler rübergekommen sind. Also haben wir Zeit? Kann ich zwei erzählen?
Du hast
also,
Zeit, natürlich.
Absolut.
Erzähl sie alle.
bitte, Ole,
komm. Das ist der XXL-Podcast, angelehnt an Henrys Pullover, ja. Nicht an deinen.
Ja. Das wäre kurz. Danke. Also sonst wären wir schon alle wieder weg, wenn es nach meinem Pulli geht. Okay, also man weiß ja, wenn man nach Nordamerika rüberfliegt, dass es ja diese King-Size- oder Queen-Size-Betten gibt, die ja alle 1,80 oder 2,20 Meter breit sind und dementsprechend große Matratze haben sie auch. Und da kam ein Importspieler nach Mannheim damals, der ist am ersten Tag, ist der nach dem Training ins Büro rübergelaufen und hat in der Kabine schon erzählt, also in meiner Wohnung, wir hatten da vorher gewohnt, hat er sich erkundigt, und die Jungs haben dann überlegt und haben gesagt, ja, wer war denn da letztes Jahr drin, haben ihm dann Namen genannt, hat er gesagt, es muss ja ein Typ gewesen sein, das gibt's ja gar nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, was ist denn passiert, was hat er denn gemacht in deiner Wohnung? Ja, der hat eine Schere genommen oder hat ein Messer genommen und hat meine Matratze in der Mitte auseinandergeschnitten. Weil in Deutschland hast du ja nur, auch in einem Doppelbett hast du ja 2,90er Matratzen drin liegen. Und du hast ja dieses, wie nennt man das hier, das Grävele? Oder wo, also diese, ja, genau. Und der war fest der Meinung, dass sein Vorgänger hat die Matratze in der Mitte auseinandergeschnitten und der wäre total sauer gewesen, dass er hier keinen neuen Vertrag bekommen hat. Aber in Deutschland oder in Europa war es ja einfach nicht üblich, dass du die große Matratze hast. Ja, und es wurde dann nur noch getoppt, dass wieder ein Importspieler, der ist auch in die Kabine gekommen und hat gesagt, ja, also in meiner Wohnung, das tut mir total leid, aber es ist so dreckig, ich krieg das nicht richtig gesaugt. Und dann haben mir gesagt, ja, aber jede Wohnung hat ja nicht nur, also die ist ja ausgestattet, du musst dann einen Staubsauger haben. Und dann hat der gesagt, ja, aber ich kann ja nicht meine ganze Wohnung damit saugen, weil das Kabel beim Staubsauger hängt ja nur 20 Zentimeter raus. Also der hat halt nicht gerafft, dass du das komplett rausziehen kannst und dann vielleicht auch noch umstecken kannst. Also der hat halt immer nur 2 Meter Radius seine Wohnung gesaugt und hat das Ding dann wieder eingepackt und weggeräumt.
Man muss tatsächlich also froh sein, dass ein paar mit Eishockey Geld verdienen können sonst.
Ja, Gott sei Dank.
Wäre es wirklich schwer.
Gott sei Dank. Aber jetzt stell mir vor, dieser Spieler wird jetzt in der heutigen Zeit leben und er wird sagen, wechsel auf gar keinen Fall nach Augsburg, weil da haben die Staubsauger nur ein 20 Zentimeter Kabel. Das wäre natürlich auch eine Wahnsinnsgeschichte, ja.
Hast du nicht auch mal mit einem Spieler gespielt, der irgendwie am vierten Tag gesagt hat, wo ihr ihn gefragt habt, wo ist denn eigentlich dein Auto? Und dann hat er gesagt, das habe ich nicht mehr. Und dann haben sie gesagt, wie, das hast du nicht mehr? Das habe ich auf der Autobahn abgestellt. Also warum hast du das auf der Autobahn abgestellt? Warst du das nicht auch?
Ja. Aber nein, ich habe mit dem gespielt, das war
ja, nee, du warst es nicht, aber du hast mit ihm gespielt. Ja.
Der hat tatsächlich seinen Wagen falsch betankt, was du auch gesagt hast, und dann ist er auf der Autobahn ist er stehen geblieben.
Mit Diesel statt Benzin?
Ja, genau, und dann kam eben der Abschleppdienst und hat das Auto mitgenommen. Er hat sich herzlich bedankt. Ich glaube, das Abschleppunternehmen hat den noch mitgenommen bis zur nächsten Ausfahrt oder irgendwas. Ich weiß nicht, wie das gang und gäbe ist. Ich bin noch nicht abgeschleppt worden. Und dann hat er das am nächsten Tag eben in der Kabine mitgeteilt, dem Betreuer, der war zuständig für die Autos. Und dann hat er gesagt, ja, was eben passiert ist, ich habe mein Auto auf der Autobahn geparkt, ist abgeschleppt worden. Dann sagt er ja, sagt der Betreuer, super, cool, würdest du mir denn die Nummer von dem Abschleppunternehmen geben? Da würde ich mich drum kümmern, dass das Auto zurückkommt. Dann hat er gesagt, ja, die habe ich nicht. Und dann hat es, glaube ich, 3 oder 4 Monate gedauert, bis die vom Abschleppunternehmen dann halt die große Werbung auf dem Auto gelesen haben, sich gemeldet haben und gefragt haben, ob irgendjemand mal dieses Auto abholen würde. Aber das, ich glaube, das war sogar, wenn mich nicht alles täuscht, derselbe Spieler, der die Problematik mit dem Staubsauger hatte.
Oh, ist das schön.
Also weil der Rick das auch angesprochen hat mit dieser, für Nordamerikaner ist ja auch das Schaltgetriebe immer noch ein Mysterium. Wir hatten auch mal einen Spieler, dessen Auto einen Motorschaden hatte, weil der auf der Autobahn gefahren ist und halt im ersten Gang durchgerotzt ist. 200-300 Kilometer und dann hat das Ding geraucht und war am Ende. Gibt's auch.
Ja, heutzutage gibt's dann einfach einen E-Roller. Weißt du, wenn's schnell gehen muss.
Habt ihr noch ein paar von den Dingern? Ich find's sehr herrlich, sehr unterhaltsam. Golli, dir ist sowas nie passiert, oder was?
Nee, Autofahren bin ich eigentlich ganz gut, im Gegensatz zu dir. Also Autofahren bin ich wirklich gut.
Die hat einen Bart, die Geschichte.
Ja, du bist ein extrem schlechter Autofahrer, bist unsicher. Kennt ihr die Leute, die in die Kreuzung reinbremsen? Warum? Warum wird man in die Kreuzung bremsen? Hier. Und ich hub auch so eine Leute an. Die müssen das wissen, das ist eine Erziehungsmaßnahme. Wenn du grün hast, dann bremst du nicht in die Kreuzung rein. Vor allem beim Geradeausfahren, beim Abbiegen okay, aber beim Geradeaus, was willst du machen? Dann schau da links und rechts. Ja, was, ist er so neugierig, was ist los?
Kennt ihr diese hektischen Beifahrer, die quasi die Ölwanne durchtreten, weil sie so hektisch sind auf dem rechten Fahrersitz? Ja,
es war einmal so schlecht und es war auf einer Fahrt von München nach Augsburg, da hat der Rick deine Fahrt gefilmt, falls du dich noch erinnern kannst. Wisst ihr das noch?
Das wisst ihr!
Das ist noch nicht so lang her, 2 Jahre oder so, weil das war so katastrophal. Da saßen wir auch beide hinten, glaube ich.
Wieder. Ich sitze seitdem hinten, wenn ich mit ihm fahre. Ja. Einfach knautscht so den technisch ausgerechnet, das ist für mich mehr Sicherheit.
Ja, ich bin im ersten Gang gefahren. Ja.
Herr May. Das kannst du mal erzählen.
Was?
Wenn du fährst, dass wir beide hinten sitzen.
Ja, aber das hat ja also eher... Das hat ja eher damit zu tun, dass ihr meint, ihr müsstet da so ein bisschen mich zum Taxifahrer machen und wollt so ein bisschen halt von hinten lospöbeln und mich zum schlechten Autofahrer degradieren. Und
das machst du schon selber. Gibt es bei euch in der Mannschaft so jemanden, wo du sagst, hey, da würde ich nie mitfahren. So ein Sascha Bandermann vom AEV.
Also letzte Saison hatten wir einen, das war ein junger Spieler, der Bullenheimer. Der ist jetzt länger... Also,
wir nennen ja keine Namen hier in diesem Podcast. Das ist nur ein Spitzname von dem Typen.
Stimmt. Entschuldigung. Nein, wenn wir dann irgendwie zum Badminton gefahren sind, genau, wir haben ein bisschen Badminton im Sommer gespielt, da hat sich dann einer vorm Auto hingestellt und schon mal ein paar Papiere, Testamente ausgeteilt. Das war lebensgefährlich. Du bist bestimmt 3-4 Jahre älter geworden an diesem Tag.
Der ist aber auch jung. Habt ihr kontrolliert, ob der einen Schein überhaupt hat?
Ja, haben wir. Aber also krass, wie der den bekommen hat. Ich weiß es nicht. Ja, also tut mir jetzt leid, falls er das hört, Bulli. Sorry.
Aber du bist trotzdem netter Bulli, oder?
Total, total.
Ja, da gebe ich ihm Henk recht. Also ein abartig feiner Kerl. Und ich habe den letztes Jahr auch kennengelernt. Der war nicht jedes Mal bei uns dabei. Zwischendurch mal, und die haben das in der Kabine erzählt, dass der so unglaublich schlecht Auto fährt. Und ich habe mir gedacht, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann hat er mich tatsächlich einmal abgeholt. Und das ist wirklich einer, der es geschafft hat. Der hat sich, Bulli, schreib mir eine Nachricht, wenn du den Podcast hörst. Irgendjemand aus deiner Kabine hört den bestimmt und lässt dich das dann hören. Der hat sich das Auto von der Mutter geliehen und ist damit ins Auto vom Vater reingefahren.
Aber
aber versicherungstechnisch ist es gar nicht so blöd, weil dann hast du...
Ich wollte gerade sagen, saunetter Typ, aber nicht dumm.
Also nee, wirklich ein Knorpel.
Also ich glaube, der studiert irgendwann, ja, also der ist, der will was werden.
Kfz-Technik studiert.
Nein, das ist wirklich ein echt knorker Typ, ein feiner Kerl, aber wie du sagst, also ein echt... Ich weiß zu wissen, was er studiert. Er studiert Lehramt. Fahrschullehramt. Ja.
Kommt aus dem Publikum.
Und mich hat er dann letztes Jahr mal abgeholt, da sind wir irgendwo hingefahren und er musste im Parkhaus parken. Und er ist dann schon im ersten Stock ist er durchgefahren, da habe ich gedacht, Mensch, da hättest du reingepasst, da auch. Und dann fährst du halt in den zweiten Stock, vielleicht parkst du gerne ein bisschen höher. Da habe ich mir gedacht, da wäre auch gegangen, da waren zwei nebeneinander, ist er ins dritte Stock weggefahren und da waren drei Parkplätze nebeneinander. Der hat das Ding quer reingestellt und hat gesagt, nee, das passt schon, ich bleib so stehen. Also das war echt phänomenal.
Ins dritte fährt sowieso kein anderer.
Es war unglaublich. Sind wir beide nicht letztes Jahr auch mal mit Drew LeBlanc, sind wir nicht zum, oder war das dieses Jahr?
Dieses Jahr, ja.
Wo wir uns beide angeguckt haben und gesagt haben, jetzt sagen wir einfach nichts, wir bleiben ruhig. Der hat gerade eine Konzentrationsphase.
Es war unglaublich. Also, es war langsam.
Wer saß denn vorne? Saß ich vorne und du hinten?
Ich glaube, ich saß vorne, logischerweise, weil Jungscher Dachs da hinten, aber es war schon krass.
Du hast dich nach hinten umgedreht, ich habe auch den Kopf ganz fest in die Kopflehne gepresst. Man muss sich vorstellen, das war ein Reißverschlusssystem, also wir waren zweispurig, ich kann mich an die Situation erinnern, über die Ampel drüber war zweispurig und 100 Meter nach der Ampel wurde es einspurig und der hinter uns hat schon abgebremst, also à la Sascha Bandermann, der ist in der Kreuzung vom Gas gegangen. Und hat uns Lichthupe gegeben der LB hat auf der Kreuzung fast abgebremst. Und die Leute, die erst bremsen und dann den Schulterblick machen, kennt ihr die? Die nicht während. Ja! Ist der auch. Ja, und das war unglaublich. Also da haben wir beide dann wirklich gesagt: Komm, wir halten jetzt den Mund, wir sagen nichts, wir machen das Radio aus. Der ist bestimmt, der muss sich konzentrieren, der braucht Ruhe beim Fahren.
Und ob du es glaubst oder nicht, wirklich, es ist keine Lüge. Heute. Mit LB. Ich fahre mit dem Auto nach Hause, nach dem Training und durch einen Zufall sehe ich, wie ein Panther-Auto auch aus der Kurve kommt, war LB. Und wir machen immer ein paar Späße zusammen, ja, wir verstehen uns total gut. Er mit Sonnenbrille, war jetzt nicht sonnig, unglaublich sonnig. Und ich habe extra wirklich extrem abgebremst, damit ich neben ihm herfahren kann, Fenster runter hupen kann. Hey, LB, guck mal hier. Also ich wurde so langsam, mein Motor hat schon... Und dann kamen ja auch andere Leute und die haben mich da auch noch angehupt. Das Schlimmste an der Geschichte war aber, er hat mich total ignoriert.
Entschuldige, du kennst auch seinen Namen nicht.
Also krass. Also der LeBlanc, Le Bleu, der wollte mich echt. Nein, das nehme ich zurück. Total feiner Kerl. Aber war echt lustig. Also wirklich, total.
Ja, wie wir beabsichtigt hatten, sind wir sehr nah dran am Eishockey geschehen.
Wir hatten ja so ein paar ernste Themen eigentlich, aber ich weiß gar nicht, wie ich da einen Transfer schaffen kann. Keine Ahnung. Insider raus jetzt. Was meinst? Insider raus. Ja, noch mehr. Ja. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt reden wir uns um.
Ja, bei mir ist halt, also wenn denn Christoph, weil bei mir.
Der Henry hat jetzt alles.
Bei mir ist langsam leer, wie gesagt. Bin neu. Nein, aber ich glaube, das waren schon ein paar lustige Geschichten. Also, jetzt vielleicht.
Meinst du ernst?
Bisschen ernst, Eishockey wäre auch ganz gut, glaube ich.
Ja, das bist du. Aber das sind ja, das hat Rick ja vorhin auch gesagt. Man,
wie weit sind wir denn mit unserer Halbzeitbilanz gekommen ungefähr? Bis zum vierten Platz?
Bis zum vierten Platz? Nee, wir waren eigentlich, ach so, ja. Du, ich kann auch mal erzählen, dass Schwenningen 5 Punkte mehr hat als letztes Jahr und trotzdem letzter ist. Dann sind wir, das ist jetzt gar nicht böse gemeint gegen Schwenningen. Nein. Ruder zurück, Audiokommentar.
Das meinte ich gar nicht. Ich meinte jetzt nur zum letzten Platz der Tabelle und damit hätten wir ja das abgeschlossen. So schnell wollte ich da halt den Deckel drauf machen. Ja.
Ja. Ich war auch oft in Schwenningen schon dieses Jahr. Sehr oft. Was? Dreimal im Oktober. Hintereinander.
Jetzt muss ich aber sagen, dass wir wirklich sportlich werden. Also wirst du jetzt noch mal Bahnfahrt
ich will das erzählen, was wirklich natürlich auch kein Witz ist.
Viele Reisegeschichten.
Schwenningen gegen Wolfsburg. Angekommen am Stadion. Schwenninger Spieler kommen. Christopher Fischer schaut mich an. Was ist denn mit dir los? Ich so, wieso, was soll sein? Ja, hast du irgendwas angestellt? Ich so, nee, wieso? Ja, dass du so ein Spiel heute machen musst hier. Ja, Moment, es geht weiter, geht weiter. Wolfsburger Bus kommt an. Gerrit Fauser steigt aus, nimmt so sein kleines Täschchen hinten, läuft so, sieht mich, schaut mich an. Was machst denn du bei so einem Spiel? Ich so, ja, ich kommentiere das. Dafür wäre ich hin und wieder auch bezahlt. Schaut mich so an, schüttelt echt so den Kopf. Kommt der Nächste, kommt Basti Furchner. Strafversetzt oder was? Und der Abschluss bildet dann tatsächlich Charlie Flieg auf. Kommt vorbei, schaut mich so an, grinst nur so und sagt, Schwenningen gegen Wolfsburg. Hauptlos, oder? Kein Witz. So viel zu Schwenningen.
Ich kann da nichts zu sagen. Ich bin jetzt gerade, ich habe geschlafen.
Übrigens, alle Zuhörer, die nur den Podcast hören, hier sind unser nächster Live-Podcast, ist in Schwenningen. Das wisst ihr natürlich noch gar nicht. Wir wollten uns bloß schon mal ein bisschen so in Stimmung reden, damit ihr uns auch, ja, damit ihr uns sehr freundlich dann begrüßt, so wie die Augsburger das hier sehr, sehr gut geschafft haben. Lass uns mal ehrlich
sprechen. Also reden, ich würde da vielleicht noch ganz kurz so eine Kurve einbauen, ja, bevor du weitermachst, einfach weil ich ja dann wieder so, ja, meinen Job als Moderator ab und zu auch ausführen möchte und sagen wollte. Also weil wir eben ja auch über Augsburg gesprochen haben mit dieser Champions Hockey League und dieser ganz besonderen, wie soll ich sagen, Fan-Euphorie. Das hatte man übrigens auch in Schwenningen, als die in den Playoffs waren. Da hat man gemerkt, wie viel Leidenschaft da auch in diesem Hockey-Town steckt, wenn die mal sowas greifen können wie die Playoffs, wo man so lange darauf gewartet hat, also wie da auch was abgeht und wie die sich auf dieses eine Spiel gefreut haben. Es war ja leider nur dieses eine Heimspiel. Also das war unglaublich schön zu sehen. Was? Das wollte ich jetzt einfach nur nochmal sagen. Also,
das ist eine offene
Schwenningen, Wunde. You rule! Was?
So, lass mal über Augsburg jetzt weiterreden. Jetzt haben wir über jeden geredet. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich mir die Augsburger Spiele so anschaue, und ich glaube, ihr zwei könnt es ja besser sagen, ich finde bei vielen Spielen tatsächlich nicht so den ganz großen Unterschied zum letzten Jahr. Es ist bloß so, dass ihr die knappen Spiele, die ihr letztes Jahr gewonnen habt, dass ihr die dieses Jahr verliert. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied auch von den Punkten von Anfang an. Und das ist so ein bisschen gleich geblieben. Seht ihr das anders? Seht ihr eher, sagt ihr, boah, da sind ein paar Sachen dabei, da sind mit der Leistung nicht so zufrieden? Oder würdet ihr auch sagen, ja, das ist eigentlich sind das schon enge Dinge und manchmal machst du halt rein, wie du ja auch gesagt hast, du hast Saisonen, da stehst du vielleicht drei Plätze weiter oben, wo du hinkörst und es gibt Saisonen, da stehst du drei Plätze weiter unten, wo du eigentlich normalerweise sein solltest. Ist das so ein bisschen der Fall?
Audiokommentar, ich hol kurz Getränke. Und nur Christoph Ullmann hat ausgetrunken. Neben mir.
Ja, also du hast schon recht, die Spiele sind, klar hatten wir ein, zwei Spiele, die jetzt ein bisschen deutlicher ausgefallen sind, ja, aber du hast recht, wir haben viele Spiele, die knapp sind. Ich sage immer, wir haben auch ein bisschen Pech in letzter Zeit oder hatten ein bisschen Pech einfach. Wenn ich jetzt von mir persönlich auch einfach rede, ich brauche gar nicht über andere Spieler reden, wenn ich im Unterzahl mich hingestellt habe, letztes Jahr habe ich viel öfters das Glück gehabt, dass ich einen Schuss geblockt habe, also natürlich mache ich das auch immer noch, aber ich hatte einfach das Glück, dass ich oft das abgeschossen wurde. Ja? Und dieses Jahr sind sie an mir vorbeigerauscht öfters mal und waren dann drinnen auch. Das sind so Kleinigkeiten. Und das war vorne vielleicht ein, zwei Chancen nicht reinmachen oder einen Pfosten öfters treffen. Ich würde auch gerne mal ein paar mehr Tore schießen, aber oft treffe ich auch den Pfosten. Ja? Und das zählt natürlich nicht. Aber du hast mit deiner Aussage schon recht.
Kannst du dich noch erinnern, Rick? Neulich in der Konferenz. Ich weiß, du kannst dich nicht mehr erinnern.
Ich weiß ja nicht, was du sagen möchtest.
Ja, wir hatten doch neulich so ein ganz knappes Augsburg-Spiel.
Ja, das habe ich so ein bisschen vorher in meiner Frage impliziert.
Ja, nein, aber das war so typisch. Kannst du dich erinnern?
Ja.
Aber ich weiß nicht mehr, gegen wen es war. War das gegen Düsseldorf? Düsseldorf?
Ah ja, es war Düsseldorf.
Gegen Düsseldorf. Als ich zu dir in einer Konferenz noch sagte, bei dem Glück von Augsburg, diese sagt,
stimmt,
kriegen sie jetzt in den letzten
zwei
gleich noch einen.
Und davor war da noch auch eins, dass ihr Bremerhaven dann in Verlängerung dann tatsächlich, nachdem ihr ja selber rankommen seid, dann in Verlängerung dann letztendlich verliert. Ist das dann, hat das vielleicht auch was mit dem Selbstvertrauen zu tun? Ich meine, auf der einen Seite, ich weiß es selber als Spieler, du hast dann das Pech, du kannst noch dreimal schießen, das Ding geht halt nicht rein. Aber ist es so, dass auch ein bisschen das Selbstvertrauen
ist? Du hast ja auch nur 26 Tore in deiner Karriere geschossen.
Hat aber insgesamt seinem Selbstvertrauen nie geschadet. Oder?
Ich will nicht wissen, wie es vorher war. Wenn es seinem Selbstvertrauen geschadet hat. Krass. Ulle, bitte.
Ulle, bitte.
Soll ich deine Frage beantworten oder soll ich mit auf dich einschlagen? Ja.
Ah, Ulle, da gibt's ja auch noch was. Hast du nicht mal gesagt, dass du so kabinentechnisch und so sehr viel von dem Spieler damals mitgenommen hast und gelernt hast, der gar nicht so weit weg von dir sitzt?
Haben wir noch einen Gast, oder?
Audiokommentar, Rick Goldmann sucht.
Verzweifelt halt mit den Augen.
Heute, bevor ich hier hingekommen bin, habe ich überlegt, haben wir zwei zusammen gespielt?
Nationalmannschaft.
Bei der Nationalmannschaft, ne? Aber das waren dann deine letzten Spiele, meine ersten beim...
Es kann nur einen geben bei uns.
Ja, das ist bei Alpha-Tieren so, gell? Ja. Wow, da musstest du weichen.
Sagt der mit dem Pullover an, ja. Grüße S. Also, krass.
Ich habe heute noch offene Wunden, wo du mich wegbissen hast. Sag, kann ich jetzt jemand meine sportliche Frage machen? Das müssen sich danach noch Leute anhören. Ja,
der Ulle wolltest du doch beantworten. Du lässt ihn ja.
Nein, du wolltest mich beschimpfen weiter.
Nee.
Ja, es ist...
also die Frage war, was hast du von Rick Goldmann gelernt?
Nein, das war nicht die Frage.
Nein, ich wiederhole die Frage gerne, ob das dann wirklich ein bisschen Selbstvertrauen ist und eine breite Brust, wenn du eben knappe Spiele nach Hause bringst und Punkte holst oder wenn du dann enge Spiele verlierst. Aber wir haben, ich glaube, was hast du gesagt, 19 Punkte weniger als letzte Saison zur gleichen Zeit und das sind, was Henry eben gesagt hat, das waren viele, viele enge Spiele dabei und wenn du von Anfang an so ein Selbstvertrauen aufbaust, wenn du weißt, du gewinnst Spiele 2-1, 3-2, bringst die über die Bühne und holst dann mal ein Wochenende, wo du vielleicht selber nur 3 oder 4 Tore geschossen hast, du nimmst aber 6 Punkte mit, so eine Trainingswoche danach ist ganz anders, du hast viel mehr Spaß, du trainierst viel lockerer. Und wenn das mal nicht nur 2, sondern 3, 4 oder 5 Spiele so passiert, weißt du auch, wenn du auf die Uhr guckst und es steht vielleicht 2-2, noch 4 Minuten vor Schluss, du entwickelst so eine gesunde Arroganz, so ein Selbstvertrauen, wo du weißt, irgendjemand geht jetzt raus und der knallt das Ding noch ein, weil wir das doch in den vergangenen Wochen genauso gemacht haben. Das läuft, du spielst dich wirklich in so einen Flow, in so eine Rage, wo du sagst, mir kann eigentlich nichts passieren, weil irgendwie gewinnst du die Spiele und vor allem in Augsburg ist es ja schon seit Jahren so, dass du extrem heimstark bist, dass du zu Hause unglaublich viele Punkte holst und das war eben letztes Jahr in der Vergangenheit auch so. Wir waren auswärts so ein 50-50-Team, glaube ich, Henk, oder? Wir hatten zwar anfangs der Saison mal eine Phase, wo wir 5 in Folge gewonnen haben, auswärts, aber unter der Saison haben wir dann, strauchelten wir auch so, aber wir wussten immer, wenn wir nach Hause kommen, egal wer da kam, gut, wir haben gegen die DEG alle 4 verloren, gegen Mannheim letztes Jahr alle 4 verloren, aber wir haben auch große Gegner zu Hause geschlagen, wo du schon vorm Spiel reingekommen bist und eigentlich gewusst hast, du kannst dich schon mit dem Mitspieler für nach dem Spiel beim Italiener auf ein Glas Wein verabreden oder irgendwo, weil so Spiele gewinnst du und wenn du dann eben so eine, ich wiederhole es nochmal gerne, so eine gesunde Arroganz entwickelst, dann tut dir das auch gut, das steht einem auch richtig gut, als wenn du jetzt reingehst und sagst, oh Mensch, fuck, jetzt steht es 2-2 oder 3-3, hoffentlich passiert hinten nichts. Allein der Gedankengang, hoffentlich passiert hinten nichts, oder jetzt geht eh irgendjemand raus und knallt das Ding vorne ein, das sind schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe und das spiegelt sich dann natürlich auch am Punktestand wieder, in der Tabelle wieder und so trainierst du auch und so trittst du am Wochenende eben auch dann dementsprechend auf.
Jetzt hast du das ja angesprochen unter der Woche, das ist ja zum Teil schon, wenn man ganz ehrlich ist, für einen Eishockeyspieler so das Dienstagtraining, das ist immer hart, und dann ist Mittwoch und Donnerstag, freust dich schon, weil es weniger wird und weil Freitag endlich das Spiel ist und dementsprechend ist es auch so, wenn es immer heißt in der Mannschaft, ah, die Stimmung ist so gut, die ist wirklich wichtig, damit du diese Tage überlebst, auch mehr oder weniger, jetzt übertrieben gesagt, wenn die Stimmung dann nicht eben so gut ist, weil du eben so ein bisschen zweifelst, wie sehr kann jetzt zum Beispiel diese Weihnachtszeit auch bei euch helfen oder bei so Clubs helfen, wo du so ein bisschen an der Edge bist, weil dann hast hast du gar nicht so viel zum Nachdenken. Du spielst Freitag, Sonntag, Dienstag, du bist nicht mehr so viel auf dem Eis. Da hast du ja Erfolgserlebnisse schnell, du musst den Kopf freimachen. Ist das so ein bisschen wie Playoff, das wo vielleicht so nochmal eine Richtungsänderung geben kann?
Also die Stimmung in der Kabine ist A, unglaublich wichtig und B, ist die noch wichtiger, wenn du so viele Spiele hast, wie jetzt eben in der Weihnachtszeit, dass du diese gute Stimmung mit in die Spiele nimmst. Weil wenn du in die Spiele gehst und sagst, oh Mensch, jetzt spielen wir Dienstag, Freitag, Sonntag, hoffentlich holen wir aus 3 Spielen irgendwie 3 Punkte, dann ist es schwierig. Aber wenn du wirklich so einen guten Flow mitnimmst, so einen guten Kabinenflow auch, dann ist es auch toll, wenn du eben so viele Spiele spielst und dann auch dementsprechend viele Punkte holst. Dann ist es, wie du sagst, so Dienstag ist ein richtig harter Tag. Zur Erklärung, wir haben am Dienstag viel Krafttraining immer, das schon 45, 50 Minuten vorm Eis ist es sehr intensiv, dann gehen wir raus und am Eis sind es dann immer sehr, sehr lange Wege. Also so eine Dienstagstrainingseinheit ist sehr intensiv. Ja, ja. Und wenn du aber das Training schon startest im Kraftraum und gute Musik dabei hast und eine richtig gute Stimmung, dann freust du dich auch richtig auf die Spiele, auf das Zusammensein, auf das Miteinanderarbeiten. Aber wenn du reinkommst und sagst, oh, das letzte Wochenende ist nicht so gut gelaufen und jetzt habe ich keine Lust, den zu sehen und den zu sehen und den zu sehen, dann tun dir viele Spiele in kurzer Zeit auch nicht gut.
Sind wir eigentlich beim mentalen Aspekt wieder? Wir besprechen das ja oft auch so untereinander oder auch, wenn man so spricht. Was meinst du, wie hoch ist der mentale Anteil, nicht nur jetzt der Mannschaft, nehmen wir mal einen einzelnen Spieler her, weil oft gibt es ja so Spieler, reden wir mal über Daniel Fischbuch, ja, ein sehr schönes Beispiel. Ich glaube, du hast mit ihm damals in Berlin noch zusammengespielt, oder?
Er ist ja mein Jahrgang und ich kenne ihn, wir haben von U15 bis U20 alles durchgemacht und ich kenne ihn schon ewig.
Er ist ein perfektes Beispiel, vielleicht die letzten Jahre wirklich nicht so gut auftaucht, nicht die Eiszeit bekommen, jetzt geht er nach Nürnberg erst so, der Hauptsponsor springt ab, wissen wir gar nicht, wie es weitergeht, alles ein bisschen so on the edge, neuer Trainer und dann kommt er raus und punktet wie kein Zweiter. Also der ist ja der gleiche Spieler, der ist ja im Sommer nicht neu ausgebildet worden.
Ja, also es kann, wie gesagt, in dieser Liga kann ja jeder Eishockey spielen. Und es kommt wirklich fast immer oder oft drauf an, wie viel Selbstvertrauen der einfach hat. Ja? Fischbuch, beste Beispiel, wie du es gesagt hast. Oder von mir persönlich weiß ich auch, ich bin ein guter Eishockeyspieler, aber wenn ich Selbstvertrauen habe, dann kann ich noch viel mehr. Und wenn ich keins habe, dann kannst du mich in die Oberliga stecken. Also das mental ist unglaublich wichtig, ja, wie miteinander umgegangen wird, wie man anerkannt wird auch, ja, egal ob man Topscorer ist oder nicht, ja, oder ein Backup-Goalie, ja, das sind total wichtige Aspekte und das war ein gutes Beispiel von dir.
Hat sich das denn geändert, Uli? Du kannst es ja eigentlich ganz gut beschreiben, die letzten Jahre. Auch der Umgang mit dem Trainer, der Trainer selbst kommunizierte anders, hat der Fühler sehr viel, sehr einfach über Druck gekommen, sage ich jetzt mal, vom Trainer insgesamt. Inzwischen sind ja die neue Generation, auf die wir vielleicht eh gleich kommen, ja, die sind ja ganz andere Typen. Du kannst ja denen bloß in Druck kommen, dann gehen die ja morgen heim.
Das ist wirklich so. Vor 15, 16 Jahren war es so, dass der Trainer halt oftmals draufgehauen hat und gesagt hat, das ist meine Taktik, das ist mein Konzept und am Dienstag trainieren wir, bis 5 aus der Mannschaft kotzen. Und so wird gearbeitet und das ist aber heute nicht mehr so. Die Spieler haben sich weiterentwickelt, die Spieler brauchen Antworten, die stellen Fragen, das war früher nicht so. Früher hast du, wenn du gesagt hast, ich verstehe dies und das nicht, dann die Frage durftest du gar nicht stellen. Und heute gehst du aber richtig in Dialog mit dem Trainer, auch mit dem Co-Trainer und einfach der Umgang miteinander, ich würde es jetzt fast Beziehung nennen, die Beziehung zwischen Trainer und Mannschaft ist unglaublich wichtig. Also natürlich gibt es immer noch Spieler, die einen Tritt in den Arsch brauchen, aber es gibt auch viele Spieler, die einen Schulterklopfer brauchen oder einfach auch mal eine Umarmung, gutes Wort. Also das ist sehr, sehr wichtig, wie der Henk das auch eben angesprochen hat. Der mentale Aspekt ist sehr wichtig. In der Liga gibt es, glaube ich, keinen, der nicht Eishockey spielen kann. Also es kann jeder Eishockey spielen. Aber wie du dann deine Mannschaft führst und wie du mit deinen Jungs umgehst, das ist schon enorm wichtig.
Jetzt habe ich noch eine Frage, bevor ich mich nochmal ganz kurz auf die Toilette verabschiede. Deswegen stelle ich so viele Fragen hintereinander, dass ich nicht auffalle. Das ist der Redeanteil.
Too much information.
Dann gleich ist ungefähr. Jetzt habt ihr ja auch da unheimlich viel Wert drauf gelegt. Auch letztes Jahr, wenn ich jetzt mal hernehme, ihr habt einen eigenen Mentaltrainer gehabt. Ihr habt noch jemanden zusätzlich, der sich bei euch ums Essen kümmert oder beziehungsweise um die Ernährung kümmert. Ihr habt jemanden, der Fitness macht und so weiter. Auch das, früher hat das quasi ein Trainer allein gemacht und der Juniorentrainer war ein bisschen Co-Trainer. Jetzt übertrieben. Also jetzt gehen wir schon weiter zurück.
Einen Fahrlehrer hätten sie noch gebraucht, vielleicht, wie wir gehört haben.
Aber auch das hat sich doch komplett geändert. Du könntest vor 20 Jahren, wenn dir jemand gesagt hätte, der testet dich jetzt aus, ob du ein bisschen mehr Salz brauchst, hat sie gesagt, schmier dir, hol ja Brezen. Da ist genug Salz drauf oder irgendwas. Aber heutzutage,
Ja, es wird wirklich.
Sagst du immer noch, weil du mich ja so anschaust?
Nee, es wird wirklich viel investiert momentan. Also das stimmt wirklich, früher gab es keinen Athletiktrainer. Zu meiner Zeit, wenn du da am Boden lagst und irgendwie vorm Training mal 20 Liegestütze gemacht hast, mussten drei über dich drübersteigen und der vierte ist auf dich draufgetreten, weil du einfach im Weg lagst. Und heute ist es tatsächlich so, dass du dich als Mannschaft zu einer gewissen Zeit im Kraftraum einfindest, um dich warm zu machen. Es ist allein die Aufwärmphase oder die Regenerationsphase, das Training abseits des Eises, genauso wie die Ernährung und ganz, ganz groß der mentale Aspekt sind schon unglaublich wichtig geworden. Ich sage es jetzt generell im Profisport, also man sieht es im Tennis, man sieht es im Golf, dass die Leute mit Mentaltrainern unterwegs sind. Im österreichischen Skiverband ist es sogar so, dass Mentaltrainer schon im Nachwuchs mit den Kindern arbeiten. Wenn ich jetzt mal das Kinderthema so ein bisschen mit ein, zwei Sätzen abhole, die haben eine schulische Belastung, die haben vielleicht Ärger mit den Eltern, lernen vielleicht mal eine Freundin kennen und dann steht noch eine Klassenarbeit an und dann kommst du nachmittags ins Training und der Trainer möchte von dir, dass du im Powerplay den entscheidenden Pass spielst. Also da sind selbst so 13-, 14-, 15-jährige Kinder, ich will nicht sagen überfordert, aber über jede Hilfe sehr erfreut und ich denke, dass sie die auch dankend annehmen. Und bei uns ist es genauso, wenn du einen hast, der dir in einer gewissen Situation einfach mal zur Seite steht, ist es wichtig, weil ich glaube, jeder von uns hat auch mal ein Problem zu Hause, ob es ein krankes Kind ist, ob es Streit mit der Partnerin ist oder was es auch immer ist, und du kannst deine Probleme einfach nicht wie eine Jacke an der Garderobe abhängen und dann dein Trikot anziehen, rausgehen und 100% abliefern. Und deswegen sind so, ich nenne es jetzt mal helfende Hände, für uns mittlerweile unverzichtbar, weil ich weiß jetzt auch nicht, wenn jetzt eine Phase ansteht, wo wir 9 Spiele in 14 Tagen haben, was soll ich jetzt im Kraftraum arbeiten, was ist jetzt genau wichtig in der entscheidenden Phase, wie bauen wir das über die Saison weiterhin auf oder wann gibt es mal eine Phase, wo es ein bisschen weniger werden sollte, und wenn da so ein paar Studierte bei uns in der Kabine rumlaufen, ist das schon sehr hilfreich. Genauso mit der Ernährung, wenn ich mir keine Gedanken machen muss, was ich essen soll, wenn es da einen gibt, der sagt, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Salz und mir dann zwei Brezen für die Busfahrt einpackt, ist es schon was Schönes, ja.
Ja. Ja, ruhig mal ein bisschen Props für das Team hinter dem Team, ne? Nicht nur in Augsburg, sondern generell, weil die machen, glaube ich, eine Menge für alle Spieler rund in der Liga.
Weil du gerade deinen Kinder angesprochen hast, jetzt grätsche ich nochmal rein, es tut mir leid, aber ich habe momentan auch mit sehr vielen Leuten gesprochen, seien es sportliche Leute. Ich bin nicht schwanger, ich sitze bloß unglücklich.
Mach mal sein Licht wieder an, dein Licht ist aus.
Nee. Ich hab mit vielen Jungen gesprochen und auch mit sportlichen Leitern gesprochen. Als erstes habe ich immer einen Satz gehört gehabt, ach, wir haben ja gar nicht so viele junge Spieler. Dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass die sportlichen Leiter bloß relativ wenig oft angeschaut haben. Es kommen sehr viele raus, aber was das nächste Interessante war, wenn ich mit den jungen Spielern spreche, die haben mir alle berichtet, dass diese Belastung mit der Schule heutzutage, beim Eishockey, wirklich kaum unter den Hut zu kriegen ist. Jetzt weiß ich nicht, du bist ein bisschen jünger. War das bei dir schon so was Schwieriges oder siehst du bei dem Sohn jetzt schon bereits, der ist 10 Jahre alt?
Also bei mir war das eine ganz schwere Kiste, muss ich ehrlich sagen. Also der Spagat zwischen Eishockey und Schule, obwohl ich auf einer Sportschule war, die eigentlich dafür angelegt war. Ich glaube, ich wollte mein Abitur machen. Also am Ende habe ich nur mein Fachabitur gemacht. Ist daran gescheitert, dass ich, als ich dann 17, 18 war, bei den Eisbären mittrainiert hat, also bei der DEL, die hatten natürlich dann immer so in der Zeit 9, 10 Uhr Eistraining, musste es ein bisschen früher da sein für Videoanalyse, bla bla bla, danach noch mit einem Athletikcoach, und da waren die einfach nicht drauf vorbereitet, die Schule, ja, dass es einfach früher war. Dann musste ich nachmittags oder mittags dann mit der DNL nochmal aufs Eis gehen oder mit der Oberliga, je nachdem, und da war ich schon ein bisschen verloren, wenn ich ehrlich bin. Das Zeugnis sah dann auch nicht mehr ganz so gut aus. Haben sie denn aber danach auch ein bisschen geändert? Ich glaube, jetzt haben sie es ein bisschen besser hingekriegt. Zum Beispiel die Jahrgänge nach mir, der Sven Ziegler, der in Straubingen ist, oder der war ja mit mir lange in Berlin, der hat sein Abitur zum Beispiel gemacht. Da haben die dann eine gute Lösung gefunden. Ich denke mal, dass sie das heutzutage jetzt vielleicht auch ein bisschen besser hinkriegen, dass es gar nicht so schlimm vielleicht aussieht.
Aber oder? Das ist aber immer, finde ich, grundsätzlich im Sport ein riesiges Problem. Ne? So im Board, also diese Wichtigkeit zu bekommen von der Schule für das, was du tust, gerade so im jungen Alter, das ist nicht immer da. Und das ist, finde ich, so ein grundsätzliches deutsches Problem, dass wir diesen Leistungssport manchmal nicht hoch genug hängen und auch diese Wertigkeit von so Kindern oder jüngeren Menschen in der Schule nicht anerkennen, was die eigentlich leisten, auch an Doppelbelastungen. Da gibt es ja noch Sportarten auch nachher, die gar nicht davon leben können, von ihrer Sportart. Nimm mal einen Hockeyspieler, was der an Tagen abreißt, neben Studium oder auch in der Schule natürlich schon früher, mit Lehrgängen, das ist unfassbar, was da für eine Energie drin steckt. Und das kriegst du natürlich nur gewuppt, wenn du von der Schule auch ein bisschen gefördert bist. Und ich finde, dass wir da immer noch sehr weit hinterher sind, weil wir so eine Leistungssportidentität in Deutschland gar nicht so haben. Rickard, das glaube ich, du hast auch ein paar, du sagst es, glaube ich, auch so mal in deinem Buch, glaube ich, hast du so eine Phase, so ein Beispiel drin, wo du zu deinem Lehrer mal hingegangen. Du weißt nicht mehr, was du geschrieben hast, ja, okay. Audiokommentar, Rick Goldmann nimmt das Buch in die Hand und liest kurz nach. Wo du so sagst irgendwie zu deinem Lehrer, ich hab einen Nationallehrgang und deshalb muss ich weg, weil er dich gar nicht gehen lassen wollte. Und das ist immer so etwas, was super schwer ist heutzutage. Das macht natürlich vielen, vielen Kids das Leben auch schwer. Ich kenne das selber auch noch. Ich habe immer gesagt, okay, ich kann halt nicht, ich muss halt weg. Und ich hatte zum Glück einen Oberstufenkoordinator, der gesagt hat, mach, was du willst, ist mir doch egal, was für ein Abi du machst. Ja, letztlich war es die richtige Entscheidung. Und natürlich musst du selber auch für dich in dem Bereich auch verantwortlich sein.
Ja, also ich weiß schon, was du jetzt meinst im Buch auch. Das ist die DEB-Lehrgang, der Nationalmannschaftsgang über U16, U18, U20. Das waren halt zum Teil sehr lange Lehrgänge, wo du weg bist, die nicht in die, wenn man so ehrlich ist, in die Ferienzeiten reinfallen, sondern die sind halt ganz normal immer. Und ich glaube, du U20-Weltmeisterschaft bereits spielen kannst. Jetzt sind wir dieses Jahr wieder A-Klassik. Das Ganze kann man übrigens bei Magenta Sport anschauen, mit tollen Spielern, auch von Nordamerika dabei. Das ist wirklich geiles Eishockey, also kann ich jedem bloß ans Herz legen. Dann möchtest du da dabei sein, weil es ist die Sportart, das ist deine Leidenschaft, die dich treibt, das Kind. Und bei mir war es so, ich habe sehr viel Glück gehabt. Also die Trainer wussten zwar, dass ich schon ein störendes Kind bin. Und,
ein auch störendes oder gestört? Nee, störendes.
Es ist schon richtig gewesen, wie ich es gesagt habe, störend. Unterrichtsstörend gemeint.
Stürmend ja nicht mit deinen 28 Toren. Stören, nicht stürmend. Nur,
das 26.
Ja, Korrektur aus dem Publikum, 2-4.
Ja, aber 2 haben es mal genommen, die hätten wir gehört. Ja, und dann war es halt einfach so, die Schule war aber trotzdem sehr positiv, also wirklich immer gegen mich. Ich habe sehr viel Glück gehabt, dass Menschen, die um mich rum waren, immer sehr positiv waren, weil mich ganz lustig gefunden haben, glaube ich. Und dann war es eigentlich nur so, ich musste halt hin und dann, ja, wo gehst du denn hin? Ja, ich habe einen Lehrgang. Und irgendwann hat der Direktor mal nachgefragt, gesagt, warum ist denn der nie da? Das geht ja nicht. Und dann wusste ich es halt auch nicht, warum ich nicht da bin. Ich wusste halt nur, dass ein Lehrgang ist. Und dann habe ich gesagt gehabt zu dem, Sie müssen mich freistellen, das steht in den Regularien. Und dann hat er gesagt gehabt, welche Regularien? Dann sage ich, das weiß ich auch nicht, aber ich lasse Ihnen das mal zukommen. Und das ist tatsächlich so, so steht es auch im Buch, ich weiß jetzt schon wieder. Und er hat danach nie mehr nachgefragt. Ich bin immer bloß ins Vorbüro und dann haben sie gesagt, ah, musst du wieder weg? Ich so, ja, ja. Und dann, wie lange bist du weg? Habe ich das Datum aufgeschrieben, dann war ich weg. Aber lass mal, das ist eine alte Geschichte. Wie ist denn das heutzutage so? Dein Sohn ist 10. Kämpft er jetzt schon?
Mein Sohn ist 10, ja, der ist jetzt in der 5. Klasse auf dem Gymnasium, aber auf einem Sportgymnasium. Also es wird tatsächlich in den Städten immer besser, was die Sportförderung der Schüler angeht. Und da geht es nicht nur ums Eishockey. Aber ich kann halt jetzt natürlich nur vom Eishockey berichten, aber ich weiß, dass in seiner Klasse auch Feldhockeyspieler sind und andere Eiskunstlauf ist da, glaube ich, sogar noch mit dabei.
Weil aber auch Vereine, glaube ich, immer mehr in diesem Bereich tun, ne? Und auch mit den Kommunen versuchen,
definitiv. Die kommunizieren mit den Schulen, arbeiten mit den Schulen zusammen und ist natürlich auch immer positiv, wenn du jetzt zum Beispiel einen Eishockey-verrückten Rektor hast, der sich dann natürlich auch für die Kinder interessiert, weiß, was die Kinder machen, die Schulen machen dann auch Ausflüge, gucken sich Nachwuchsspiele an. Also die Freistellung, wenn jetzt die Nachwuchsmannschaft am Freitag nach Berlin fahren muss, weil sie Samstag, Sonntag dort spielen, funktioniert sehr gut und dann stehen auch immer Lehrkräfte bereit, um mit den Kindern, die eben nicht da sind, den Stoff nachzuarbeiten und so weiter, aber so ein G8, so ein Abi G8 ist natürlich für die Kinder unglaublich schwer, also wenn dann in der Vorweihnachtswoche 3-4 Arbeiten in der Woche anstehen, dann ist es den Lehrern letztendlich auch egal, ob du am Wochenende 2 Tage zu Hause auf der Couch sitzt und Zeit hast zu lernen oder ob du pro Tag zwischen 8 und 9 Stunden in der Eishalle verbringst, weil du ein Spiel hast. Deine schulischen Leistungen müssen trotzdem stimmen, weil der Lehrer erkundigt sich ja natürlich auch oder der Lehrer ist in einem engen Austausch mit dem Trainer und wenn die Noten nicht stimmen, dann gibt es nicht nur vom Lehrer einen bösen Blick, sondern dann kriegst du vom Trainer natürlich auch noch einen saftigen Anschiss dann nachmittags in der Kabine. Aber wie gesagt, was sehr, sehr positiv ist, das wird tatsächlich immer besser, dass die Sportarten dann doch gefördert werden und die Kinder ihren ihren Leidenschaften nachgehen können.
Aber weil wir gerade so bei diesem Nachwuchs sind, vielleicht auch mal der Ausflug dann in die Aktualität, mehr oder weniger was die Liga betrifft, weil dann sind wir bei der ja, Eingliederung von jüngeren Spielern vielleicht, von Nachwuchs. Rick hat es ja eben gesagt, er war bei vielen jungen Spielern, die momentan in der Liga auch total performen, abrocken. Aber U23-Regel ist ja durchaus ein Thema auch in der Liga. Wie ist das Thema innerhalb von Spielern oder innerhalb der Mannschaft, innerhalb der Liga, wenn Spieler darüber diskutieren? Henry schmunzelt schön, ich freue mich.
Nee, ich wollte nur Ulle fragen, ob er das beantworten möchte.
Oder? Aber ihr seid, nee, ihr habt doch keinen Maulkorb, oder was das betrifft? Nein.
Nee, gar nicht. Nicht. Nee. Also was zum einen sehr positiv ist, also ich finde die Regel ganz toll. Vor allem ist es natürlich auch ein bisschen bürokratisch, weil du halt immer diese zwei U23-Spieler da haben musst. Jetzt könntest du dich natürlich als Spieler hinsetzen und sagen, wieso spielen nicht die Besten? So, wenn jetzt einer, der vielleicht schon 24 ist, der ist besser als der 22-Jährige, sollte der nicht spielen. Andererseits förderst du dann den Nachwuchs wieder nicht. Aber ich bleibe jetzt mal bei der positiven Seite, wenn ich sehe, dass da in München mit dem Paterka, mit in der Reichel in Berlin oder der Stützle in Mannheim, dass da drei Gitterspieler rumlaufen, die Liga wirklich aufmischen. Also die laufen ja nicht mit, sondern die ziehen ja da das Spiel und das Powerplay auf und das ist schon...
Ja, aber ganz kurz, Ole, wenn ich einhaken darf, sind das aber jetzt nicht schon die Spieler, die so rausstechen, dass sie ja diese Förderung mehr oder weniger automatisch hätten, sagen wir mal losgelöst, es würde keine Regel geben.
Glaubst du, dass die spielen würden? Ich glaube nicht,
dass die... Ich frag dich jetzt. Lass mal die Regel komplett ausführen. Mit der Qualität, dass wir sagen, haben die nicht schon die Qualität? Basti nimmt sich schon das Mikro, will reingerätschen.
Oh, das ist wirklich.
Aber haben die nicht schon die Qualität, um sowieso mitzuspielen und auch das Level, Powerplay und alles, was sie spielen, 3 gegen 3.
Ja, hundertprozentig.
Dass sie das vielleicht gar nicht mehr so dramatisch bräuchten, aber die anderen, die vielleicht nicht schon dieses Level haben, es eher bräuchten?
Die Qualität haben die Jungs definitiv und ich sage jetzt auch, dass wir das die letzten 10, 12 Jahre in der Liga überhaupt nicht gesehen haben, dass überhaupt mal ein Gitterspieler rumgelaufen ist, der dann auch die Scheibe annehmen konnte, verarbeiten konnte und was damit anstellen konnte. Also das finde ich schon abartig toll. Also als wir in Berlin gespielt haben, wir haben 4-0 verloren, wir haben uns danach im Bus unterhalten. Was der Kollege Reichel da gemacht hat, ist schon ganz, ganz großes Tennis und was der Stützle und der Paterka in München spielen, macht auch echt Spaß anzugucken und ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, die Jungs würden nicht die Eiszeit kriegen in den Vereinen, wenn es diese Regel nicht geben würde, weil sich natürlich auch die Vereine mit diesen Jungs brüsten. Also die freuen sich natürlich, dass die haben und fördern die dementsprechend noch ein Stückchen mehr.
Also aber durch die U23, meinst du nicht, dass die zum Beispiel auch ohne, dass das reglementiert
ja, würde, aber dadurch haben da die rein... Halt diese Möglichkeit eher bekommen.
Das ist ja schon ein schönes Sprungbrett, so für die.
Genau, vorher werden die vielleicht gar nicht so beachtet.
Aber ist das nicht ein Problem von den Vereinen an sich?
Natürlich.
Warum beachtet man die nicht einfach so und sagt, hey, das ist ein Talent, der kann bei uns spielen, also spielt er, Regel hin oder her?
Ja, es gibt viele Schwierigkeiten in der Liga. Brauchen wir gar nicht, ne? Könnte man jetzt noch mehr drauf eingehen, aber...
Machen wir noch.
Hat keiner gesagt, dass es ein leichter Abend wird? Nein.
Gut, also ich weiß jetzt, worauf du hinaus willst. Ich weiß, worauf du jetzt hinaus willst, Sascha. Wenn du, natürlich kannst du dich jetzt auch hinstellen. Wir zwei sind natürlich auch deutsche Akteure. Könntest du sagen, natürlich machst du die U23-Regel, holst zwei Jungs hoch. In der DL2 gibt es ja die U21-Regel. Parallel cuttest du aber zwei Ausländerstellen. Könntest du natürlich auch machen.
Ja.
Rick trinkt, keiner sagt was.
Ja, könnte man. Aber in dem Fall, in dem wir jetzt gerade leben, wird ja eine deutsche Stelle gecuttet.
Es wird immer eine deutsche Stelle gecuttet, genau. Und das ist so ein, natürlich, wir wissen auch, wie unser Hauptgesellschafter darüber denkt oder darüber letztens gesprochen hat im Fernsehen, Lothar Siegel. Aber wir, die halt auf dem Eis stehen oder die mit in der Kabine sitzen, sagen natürlich, wir freuen uns über einen Markus Sternheimer, über einen Jakob Meinschein, die bei uns sitzen, weil die natürlich auch das ganze Business beleben, also mit ihrer jugendlichen Leichtigkeit, mit ihrem einfach mit ihrem Dasein und mit ihrer Freude, mit ihrem Elan und so weiter, sind das eine absolute Bereicherung, ein totaler Gewinn in der Kabine und es geht wahrscheinlich jedem Verein so. Aber wenn wir dann mal zusammensitzen und sagen, ja Mist, jetzt zählen wir mal das ganze Line-Up durch und wenn die zwei spielen oder die U23-Spieler, ist es dann so, wenn du alle Ausländerstellen eben besetzt, dass immer wieder ein Deutscher raus muss. Das ist natürlich was und wenn du jetzt Personalien nimmst, ihr habt jetzt eben über Danny Fischbuch gesprochen, gut, das ist das falsche Beispiel, aber wenn du dann siehst, dass gestandene DEL-Spieler wie Martin Buchwieser nur noch einen Platz in der DEL-2 bei den Frankfurt Lions finden, ist es dann schon was, wo du halt sagst, Mensch, der Kollege hätte ja auch noch weiter in der DEL spielen können. Wieso kann man dann, wenn man sich für sowas entscheidet, nicht gleichzeitig fürs andere entscheiden? Jetzt sage ich dann aber auch wieder, ich bin persönlich nicht so tief in der Materie drin, dass ich, jetzt habe ich eh schon viel zu viel gesagt, aber nicht so fachgerecht mitsprechen kann. Das ist natürlich jetzt halt nur so ein bisschen meine Meinung oder unsere Meinung, die wir dazu in der Kabine haben.
Ich glaube, wir kennen die Meinung ja insgesamt schon von den deutschen Spielern. Jetzt wird dann oft uns, ich nehme mich jetzt als früherer alter Spieler mit dazu, weil ich die Meinung ja sehr lautstark verdreht, weil ich, das ist genauso wie du sagst. Ich finde es super, dass die U23-Spieler reinkommen. Ich glaube, das war der wichtige Schritt von der DL. Da dürfen sie sich auch zu Recht loben tatsächlich, weil sie festgestellt haben, wir haben die letzten Jahre keinen Gitterspieler gesehen. So, warum haben wir den nicht gesehen? Weil gar keiner weiß, ob da einer gut ist oder nicht. Der klopft dann in der Tür und sagt, schau mal, was ich kann. Sondern hätte man sich tatsächlich bemühen müssen. Und ich glaube, dass tatsächlich viel bessere Kontakte nach Amerika haben, als wir rein in die DNL. Ja, es kann unterschiedliche Gründe haben von den sportlichen Leitern, aber ich glaube, das ist der erste Fall. Jetzt müssen sie sich damit auseinandersetzen und dass die Faktoren sein können und Eishockeyspielen sein können, zeigen tatsächlich nicht nur drei, sondern deutlich mehr inzwischen in der deutschen Eishockey-Liga. Und das finde ich sehr positiv für die Entwicklung. Allerdings glaube ich auch, du musst die Leute entwickeln mit der Zukunft. Du kannst ja den Entwicklern sagen, 23, so jetzt bist du fertig, tschüss, mach's gut. Entwickeln in die Arbeitslosigkeit ist auch immer ein bisschen blöd, ist jetzt übertrieben gesagt von mir bewusst. Aber ich glaube schon, dass du dann auch ein bisschen schauen musst in der Mitte, wir brauchen da ein paar mehr Plätze. Und jetzt ist immer das Problem so, ja, das ist halt lang eingesessen auch, oh, Imports gehen wir nach unten, oh, das böse Importwort ist gesprochen worden. Ich glaube, man müsste es mal anders sehen. Warum sagen wir es eigentlich als deutsche Spieler? Oder für jemanden, der das deutsche Eishockey lang beobachtet und weit dabei ist. Ich sage es aus einem Grund, weil ich möchte, dass das deutsche Eishockey insbesondere weiterkommt. Wann kommt das deutsche Eishockey weiter? Wenn wir bessere Spieler und mehr Spieler für die Nationalmannschaft haben. Also gehe ich gar nicht an die Imports ran, sondern für mich persönlich wäre die einzige logische Regel, jeder, der nicht für die deutsche Nationalmannschaft berechtigt ist, ist ein Importspieler. Dann brauche ich gar nicht runtergehen, weil dann habe ich von heute auf morgen in der Liga pro Club 5 weniger. Ich glaube, da musst du hingehen. Du musst die Sportart eigentlich da entwickeln, wo sie die größte Aufmerksamkeit hat. Und das ist jetzt nichts gegen die deutsche Eishockey-Liga. Ganz im Gegenteil. Da ist eben unser bestes Eishockey jedes Wochenende und das bringt euch alle ins Stadion rein. Aber was verbindet die ganzen Ligen? Das ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Und ich glaube tatsächlich, da muss man Wege finden, dass die regelmäßig unter den Top 8 spielen, wirklich mit absoluter Tendenz zur Chance zu einem Halbfinale. Und damit musst du die Leute ausbilden und denen musst du den Platz geben und denen musst du die Eiszeit geben. Und ob die Qualität in der deutschen Eishockey-Liga durch den 9. Import theoretisch schlechter werden würde, wenn der weg wäre oder da ist. Das, weil einer sagt schon, also ich sehe es nicht so, ja. Also insofern, das ist, glaube ich, der Gedankengang, aber wir sind uns auch alle einig, dass manche mehr aufpassen müssen, wie sie es sagen, und manche weniger. Inzwischen gehöre ich zu denen, die weniger sind.
Kenne ich gar nicht von dir. Also ein leidenschaftliches Plädoyer von Rick Goldmann.
Nur, ist nur ein ganzer. Das ist gar nicht so leidenschaftlich gewesen, da könnte ich anders reden, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe das einfach nur versucht, sehr sachlich eigentlich zu
erklären. Ja, ja, also ich
kenne... Rede mich schon wieder auf, wenn das leidenschaftlich ist, Digga, was ist los mit dir?
Ja, es war leidenschaftlich...
Komm, reiz ihn noch ein bisschen, der also, kommt schon noch.
Reiz mich leidenschaftlich noch. Leidenschaftlich ist ja positiv. Ist ja positiv. Ich meine, Basti weiß das ja genauso gut wie ich. Zwischendurch sitzt dieser Verrückte neben uns, hat eine Ader, so groß wie ein Gartenschlauch und kollabiert quasi neben dir, während wir einen Podcast aufnehmen. Also... Oder? Wenn der mal so richtig abgeht?
Ja, das gibt's, ja. Aber das ist ja auch richtig.
Ja, ja.
Ich will ihn jetzt für seine Leidenschaft hier öffentlich auch nicht loben, fürs Eishockey, die er hat, weil sonst hebt er wieder ab.
Das ist richtig. Weißt
du, den müssen wir ein bisschen klein halten hier, aber das darf es niemandem sagen.
Was?
Henry sollen wir noch fragen darüber. Henry, wir fragen dich nochmal. Wir leiten vom Ulle weiter. Über Importsteno, Ü23-Regel oder was auch immer.
Komm, Henry, ein Haus noch raus und dann bist du fast entlassen. Also zumindest jetzt hier im Podcast. Ich habe übrigens jetzt auch kapiert, warum ich mit Henry auf einem Sofa sitze, weil es hätte auch gar keiner mehr hingepasst. Neben diesem 100-Kilo-Burschen passt nur noch so ein
XS-Bürschchen wie ich. Ich
versuche mich echt zusammenzureißen, ja, dass ich nicht immer rüberrutsche hier durch die. So, also zu dem, was Ulle gesagt hat, weiß zwar nicht mehr genau alles, aber.
Es war richtig.
Ich gebe ihm recht. So, nein, ernsthaft jetzt. Also, wir wollen ja die deutsche Nationalmannschaft besser machen, wie auch immer und so weiter. Wir haben viele Regeln und wir müssen dazu auch noch bedenken, dass wir auch eingedeutschte Spieler noch haben, die teilweise nach einer sehr kurzen Zeit auch die Möglichkeit haben, als Nicht-Importspieler zu zählen. Und da fallen dann auch noch extra Plätze weg. Daher macht es auch dem deutschen Nachwuchs, tut es denn keinen Gefallen. Also da sehe ich auch noch ein großes Problem, meiner Meinung nach. U23-Regelung ist eine gute Sache für junge Spieler, könnte aber am Ende des Tages auch immer einfach einen deutschen Spieler den Platz wegnehmen. Müssen wir auch mal ganz ehrlich sein. Vielleicht mal ein, zwei Ausländer weniger würden nicht schaden in der Liga. Punkt.
Ich glaube, dann können wir da auch, nachdem wir eure Meinung auch noch so ausführlich vernommen haben, so langsam den Deckel drauf machen. Vielleicht aber noch zum Abschluss nochmal einen Ausflug weg, vielleicht auf die Schnelle vom Eishockey Richtung Weihnachtsfest, weil so sind wir ja eingestiegen auch.
Wir haben auch noch so viele Geschenke hier im
Rucksack. Oh ja, stimmt. Die können wir ja auch gleich noch verteilen. Ja, das passt gut, dann lasst uns direkt damit weitermachen, was ich gerade sagen wollte, weil wir in dieser vorweihnachtlichen Zeit sind. Ulle? Baum gekauft. Ist der Baum schon da? Gibt es schon einen Baum im Hause Ullmann?
Nein, der kommt am 13.
Bist du Käufer oder Selbstschläger? Also schlägst du den Baum selbst?
Er lässt schlagen.
Aber er schaut interessiert zu, vermutlich.
Ja, genau. Ja, was hier? Normale Frage.
Schau, ja, ich Größe S, Größe S. Schlägst du einen Baum selbst?
Ich war schon mit Rick Goldmann Baum schlagen.
Ja, und er schlägt den dann aber.
Nein. Meine aber nur halt kleiner, aber.
Ich gehe sogar so weit, ich lasse sogar liefern. Weißt du, dieses Schlagen lassen oder Selbstschlagen finde ich gar nicht so schlimm. Aber weißt du, was ich so schlimm finde? Wenn du den dann im Auto drin hast und den danach das Auto danach aussaugen musst, weil du diese ganzen Nadeln da drin hast. Und das versuche ich zu umgehen und
du der wird liefern.
Ja.
Amazon macht auf Bäume, oder was? Nee, also ein bisschen unterschwellig. Falls ihr diesen Podcast sponsern wollt, liebe Amazon-Kollegen, könnt ihr natürlich gerne. Wir freuen uns über jeden Tannenbaum. Nein.
Deswegen weiß ich auch so genau. Deswegen weiß ich, dass der am 13. Dass der ankommt. Ich kann euch aber dann gerne ein Foto zukommen lassen. Ich habe auch nicht so viel mit dem Schmücken zu tun. Überraschend.
Auch nicht. Macht das die Lady in der Haus schmücken?
Nee, tatsächlich die Kinder.
So, die Kinder, okay.
Ja, also so hoch, wie sie kommen, aber dann ist...
Wie ist das bei dir, Henry? Schon Baum zu Hause, oder?
Wir haben lange diskutiert, wir hatten uns dafür, dafür entschieden, dass wir keinen Baum uns zulegen. Heute stand einer drinne und...
Was ist schiefgelaufen?
Ja, na, keine Ahnung. Meine Freundin, sie kam einfach mit einem Baum an. Also das Ding war gegessen. Der stand dann da und...
Das ist ja auch die Freundin, die besser Schlittschuh läuft als du, oder?
Genau, ja, genau. Ja. Na, also wir hatten ja auch wirklich drüber diskutiert, auch wegen unserem Sohn. Der reißt ja dann auch alles ab, ist ja ganz klar. Dann haben wir noch einen Golden Retriever. Der springt auch überall rauf. Und nach 5 Minuten waren 5 Kugeln kaputt. Und ich habe gesagt, also das war doch klar.
Gut, dass es diskutiert wurde
vorher. Ja, aber sie war dann sauer auf mich, also ich weiß auch nicht warum, aber...
Ich glaub, ja, ganz kurz eingeordnet, dein Herzblatt war Eiskunstläuferin.
Rick bestellt muss man übrigens kurz sagen, gerade oder? Jetzt hier.
Sie war Eiskunstläuferin, ja.
Genau. Wegen
genau. Sie wäre auch...
Rick Goldmann zeigt gerade von seinem Laptop verschiedene Liefermodelle des Tannenbaums ins Publikum.
Achtung, aktuelle Zwischenstände aus der Champions Greta
Thunberg dabei. Das ist mit unten mit Topf.
Mit Top sogar.
Jetzt mach halt schnell die Zwischenergebnisse.
In der Champions Hockey League. Mountfield führt 3-0 in Zug.
Das ist überraschend.
Und München ist nach 40 Minuten 1-0 hinten.
Und die anderen Ergebnisse?
Biel hat aufgeholt, 2-1 und sonst habe ich hier keinen.
Also das andere war schon Endstand vorhin.
Ja, 5-2.
Ja, schade, dann wird das leider nicht so eine dramatisch erfolgreiche Saison fürs deutsche Eishockey in der Champions Hockey League. Aber gut.
Aber wir haben ja nächstes Jahr trotzdem 4 Startplätze, ne?
Wenn ich ja, weil so gut performt wurde.
Ja. Das ist schon fix. Das ist ja unserem Auftritt geschuldet.
Ja.
Auch unter anderem.
Aber ich war immer noch bei diesem Weihnachtsthema. Das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Da bin ich sehr interessiert. Ulle, fange ich wieder an. Panikkäufer oder gut organisiert?
Fix, total organisiert.
Bla, bla. 24.11.59 und 59 läufst du da ein, oder?
Nee, ich bin da schon...
Ehrlich?
Ja, ein bisschen vorausschauen, da mache ich das.
Spießer.
Mache ich das? Nein, nee, das ist... Klopfe ich mir jetzt nicht auf die Schulter dafür, aber... Ja, bin ich schon stolz auf mich.
Ja, was kriegt denn die Dame, hm?
Die hört
bestimmt diesen Podcast nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich das antut.
Nee, das... wann wird der denn ausgeschaltet? Nee, das verrate ich jetzt nicht.
Okay, nee. Aber du hast schon was für deinen
Ich habe schon was, okay. Ja.
Henry, bist du ein Panikkäufer oder eher auch so ein gut organisierter?
Absoluter Panikkäufer meistens.
weil er mit Tim Bullheimer am 24. in die Stadt fährt.
Nee. Hier. Ich fahr ja schon am 12. mit dem LeBlanc los.
Am 12. mit LB losgefahren und am 20. zu Bulli ins Auto umgestiegen.
Wir sind einfach nicht angekommen. Ja, nee, mal so. Also dieses Jahr habe ich, glaube ich, schon fast alles bis auf für Freundin. Ist halt immer, ich finde das Schwierigste und ja. Ja, mal gucken, was passiert.
Herrlich. Okay, haben wir das auch noch eingeordnet zum Schluss? Ich glaube, wir haben noch etwas vor. Also zunächst mal...
Weihnachtsgeschenke.
Basti, greif nochmal in deinen Nikolaus-Sack. Weihnachtssack.
Kriegt der Henry eine?
Ja. Auf jeden Fall. Ein Geschenk für Henry Hase, auch eine Sportfuzzi-Mütte und natürlich auch für Christoph Ullmann.
Vielen Dank.
Ja, wie gesagt, limitierte Auflage, jetzt ist der Wahnsinn.
Kann man wegmachen, ja?
Ist mir aufgelegt.
Bei eBay jetzt schon 1 Euro wert.
Dankeschön.
Und wir können ja noch, kannst du auch mit Edding ausstreichen.
Gib mir noch eine Mütze, komm, eine können wir auch noch ins Publikum eben raushauen. Was habe ich eben gefragt? Tore von Rick Goldmann.
Es
waren nicht so viele, dann nehmen wir die Tore von Christoph Ullmann vielleicht.
Ich weiß es.
Du weißt es?
Kriege ich eine Mütze?
Nein. Okay, will jemand tippen? Tore von Christoph Ullmann in der deutschen Eishockey-Liga in seiner Karriere. Ich muss auch noch mal gucken, irgendwo habe ich es mal aufgeschrieben. Es gibt ja Zahlen, die kann man sich nicht behalten, die sind auch so unwichtig. Ah, hier steht's, genau. Weißt du es, Ulle? Ach so. Okay, aber ihr dürft schon mal tippen. 2013 ist schon mal sehr bockstark. Ja, ist aber falsch. 206, nee, wir müssen höher gehen, gebe ich offen zu. Nee, 230 ist sehr gut, aber ein bisschen zu hoch, bitte. 226. Stimmt das?
Nö.
Ach Mist, es waren 224, aber du warst trotzdem super.
Stimmt auch nicht.
Hier steht 224.
25, eins von diesem Jahr.
Echt? Du warst um einen...
Ja, hatte das da richtig, oder was?
Ulle, 225? Weißt du gar nicht, ne?
Ja. Weiß ich nicht.
Ja, dann.
Siehst du? Der Mann schaut in die Zukunft, er sagt, es sind sowieso bald 2,26. Sehr gut. Ja, dann wollen wir natürlich zu guter Letzt, oder habt ihr noch irgendein Anliegen? Wollt ihr noch was loswerden? Jetzt noch deine Chance, Christoph Ullmann oder Henry Hase, ein Weihnachtsgedicht vorzutragen. Was ihr schon immer mal
machen
wolltet.
Bitte macht das, sonst singt der Sesh vielleicht auch noch.
Nee. Ja, ja. Ich sing
der singt ein. Übrigens sehr gut. Wisst ihr das, dass er
Sesh
singen kann? Also, ich muss noch ganz kurz aufgreifen. Ja. Ich habe da eben zugehört. Ich habe dich ja gefragt, ob wir mal zusammen gespielt haben. Und du hast ja gesagt, beim DEB. Und dann hast du mir deine Schulgeschichte erzählt, dass du zum Rektor gegangen bist mit den Regularien. Und dann ist bei mir
ganz viel aufgepoppt wieder.
Und das ist auch das Ende des Podcasts. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei euch.
Also das war in meiner Anfangszeit tatsächlich so, dass ich mit vielen, in Anführungsstrichen, älteren, erfahrenen Spielern in der Kabine saß. Also ob es jetzt ein Daniel Kreuzer, Tino Boos, auch ein Jan Bender saß noch damals damit in der Kabine drin, ne? Olaf Kölzig in dem einen Jahr, und ich war der einzige junge Spieler, und von Rick Goldmann konnte man echt unglaublich viel lernen. Also, dass er zu Schulzeiten zum Rektor gegangen ist und dem gesagt hat, was in den Regularien steht, das ist absolut richtig. Also du hast mir schon auch sehr, sehr viel beigebracht, wie man ganz viel redet, ohne was zu sagen. Wie man Leute überzeugt, indem man sie einfach nicht zu Wort kommen lässt. Und das auch mit gewissem Nachdruck unterstreicht, indem man, wenn ich richtig liege, bist du zu deiner Zeit am Seiler See, war das in Iserlohn? Glaube ich. Der See ist in Iserlohn. Ja, nein, ich weiß, dass der Seiler See in Iserlohn ist, danke, aber dass du an deinem freien Tag dir öfter mal einen Anzug angezogen hast, die Financial Times gekauft hast und dich ins Café gesetzt hast. War nicht in Iserlohn.
Das
aber
klingt so nach Rick Goldmann. Das ist aber
nein, aber ich möchte in dem Sinne, in dieser Masse auch mal einfach Danke sagen, dass ich so viel von dir, also was das angeht, habe ich damals als kleiner Junge echt ganz, ganz große Ohren gehabt, wenn du, ich nenne es jetzt mal, erzählt hast. Das war wirklich wie wenn der Großvater das Buch aufgeschlagen hat. Und,
der Märchenonkel.
Ja, genau. Nee, das war schon zu der damaligen Zeit war das schon unglaublich interessant und toll. Und es ist. Du hast da echt nichts von deinem Glanz und von deinem Flair verloren. Wo war das mit dem Anzug in der Financial Times, wolltest du sagen?
Ich wollte nur sagen, es war nicht die Financial Times. Damals war es die Süddeutsche. Für ein Eishockey-Spieler ist das ganz schnell eine besondere Zeitung, die er selber nie kaufen wird. Insofern, oh, der hat eine Zeitung. Das ist schon was Besonderes. Da ist ein Eishockey-Spieler, der hat eine Zeitung. Das ist komisch. Und das Zweite war in Essen tatsächlich. Und ich war damals bei der Deutschen Bank in Essen. Was? Ich war damals bei der Deutschen Bank in Essen und ich habe damals einen Termin gehabt. Das war so ein bisschen Vermögensverwaltung. Und da habe ich mir gedacht gehabt, so, wenn du da eingeladen wirst, ich bin nur über Kontakte da hinkommen. Oh Gott, was erzähle ich hier? Und tatsächlich habe ich diesen Tag relativ gefeiert, weil mich die da überhaupt hinklautzt haben. Und da bin ich schön durch die Stadt gelaufen und habe es relativ wichtig gehabt mit dem Anzug. Interessanterweise hat ein Spieler das gesehen und hat diese Geschichte so weitererzählt. Und dieser Irrglaube, dass ich mit der Financial Times im Anzug durch Städte laufe, der hat sich seitdem als mehr gebildet. Und ich habe das auch einfach so lassen, weil ich verkaufe seitdem relativ viele Aktienpakete, Anteile und so weiter. Und mir geht es sehr gut. Einer stimmt nichts davon. Schau, da hinten schreit schon einer, hör auf, das Band ist leer, die können nichts mehr aufnehmen von dem Podcast.
Aber weil du gerade mehr oder weniger indirekt ja über Geld gesprochen hast, glaube ich, kommen wir zu einem Punkt, aber vielleicht schon vorher einmal, bevor wir das gleich vergessen und das so ein bisschen untergeht. Und ich möchte auf keinen Fall, dass das untergeht, weil gerade hier, aber natürlich auch alle hier im Saal oder im Soho-Stage die Leidenschaft für diesen Sport teilen. Und deshalb erstmal einen riesen Dank an alle, die hier oben saßen. Vor allem natürlich an Christoph Ullmann und Henry Haase für diesen Beitrag heute Abend in der Eishockey-Show Powered by Sport 1. Ganz großer Sport. Und es war extrem entertaining und es lag vor allem auch an euch. Danke auch dafür. Und dann kommen wir zu dem, was wir vorne schon mal angesprochen haben und kurz angeteasert haben, dass wir natürlich auch ein bisschen was zu vergeben haben heute auch von unserer Seite, insofern letztlich von eurer Seite, weil ihr so zahlreich erschienen seid hier im Soho Stage. Danke übrigens auch an euch für eure Gastfreundschaft für uns. Und vielleicht darf ich deshalb einen nach vorne bitten, den wir zwingend dafür brauchen. Ich glaube, er bringt den Scheck auch direkt selber mit. Das ist hervorragend. Und ich habe eben vernommen, dass er ja auch neben seiner aktuellen Tätigkeit bei den Panthern ja auch beim Stammverein im Vorstand ist. Deshalb schönen guten Abend und herzlich willkommen und danke, dass du auch da bist, Leo Conti. Leo, komm nach vorne, schönen guten Abend. Männer, steht einfach mal alle auf, damit wir hier auch neben Leo vielleicht das entsprechende Bild haben. Genau, und ich sag's einfach mal so, wie ich es jetzt, glaube ich, hoffentlich richtig mache, genau. Wir haben einen kleinen Spendencheck. Henry, du darfst komm hier oder komm auf die Seite oder so, genau. Das war alle, du stehst jetzt vor dem Pfosten, das macht aber nichts, ja. Wir haben gesagt, wir wollen von eurem Ticketpreis 5 Euro spenden an die Nachwuchsarbeit für den AEV, also für den Stammverein, für die Jungs und Mädels, die versuchen vielleicht auch irgendwann mal in der DL Fuß zu fassen. Wird uns natürlich freuen, wenn wir damit einen Beitrag leisten können. Und wir hatten 425 Euro, Basti, korrigier mich, so war's, ne, zusammen. Und wir haben gesagt, weil wir es natürlich beim Fernsehen auch mal total dicke haben, wir runden da einfach mal auf 500 auf. Dementsprechend 500 Euro an Leo. Jetzt darfst du Danke sagen.
Ja, vielen Dank. Wirklich, ich freue mich, dass ich hier war. Es war wahnsinnig kurzweilig. Ich habe eigentlich nichts erwartet.
Na, und hast auch nichts bekommen. So liefern wir immer ab.
Nein, ich.
Dazu muss man sagen, der Leo kennt uns schon sehr lange. Deswegen.
Ich wollte auch gar nicht hier sein. Und dann hat der Goldi gesagt, du kriegst Geld. Das ist ja gar nicht für mich. Das habe ich jetzt auch festgestellt. Aber ich stand an der Bar, Stehplatz, alle Getränke umsonst. Ich habe ein paar Bier getrunken, also Entschuldigung, wenn ich jetzt lalle. Es hat unheimlich Spaß gemacht und diese 500 Euro kann ich garantieren, wenn ich sie nach Hause bringe, dann kommen die gut an. Vielen Dank.
Wir müssen es auch noch. Wir müssen uns, glaube ich, insgesamt auch beim Leo und bei den Augsburger Panther bedanken, die uns immer wieder bei unseren Aktionen, so verrückt sie auch sein mögen, immer wieder hervorragend unterstützen. Vielen Dank auch dafür von unserer Seite.
Ja, danke. Dank natürlich an alle von euch. Und ich glaube, wir hätten gar keine Werbung gebraucht, das Ding war so schnell ausverkauft, aber wir freuen uns immer, wenn wir gemeinsam an der Theke nach dem Spiel stehen und ein Bier trinken. Ich sage ja, ich hatte zu viel.
Das, Leo.
Und könnt ihr mich mit nach Hause nehmen?
Und er macht es auch meistens, ja? Er macht es auch meistens. Was man da auch noch sagen muss, das haben wir eingangs ja fast vergessen, oder haben wir sogar vergessen, Basti, warum wir uns in Augsburg auch durchaus wohlfühlen, ist ja auch der Faktor, nicht, dass der Leo uns ab und zu auch noch mit nach Hause nimmt, sondern dass wir auch durchaus gern gesehene Gäste bei euch oben im VIP-Bereich sind. Das ist auch nicht in jeder Eishockeystadt so, ne? Muss man auch mal ganz klar sagen. Also wenn wir nach dem Spiel durchaus nochmal hochgehen dürfen und nochmal ein Glas Wasser trinken ohne Kohlensäure, dann...
Die Musik wirft dich raus, Digga.
Ja, aber ich habe doch nur Danke gesagt gerade. Ja, sag's. Da gibt es keinen Torschluss. Nein, keine Torschlusspanik. Also, die Musik sagt, der Podcast live und das war der erste mit den Eishockey-Fuzzis, mit den Sport-Fuzzis, mit der Eishockey-Show. Was? Wie heißen wir? Ja, egal. Ja. Wir fangen jetzt nochmal an und sagen, was sagst du?
Das war der erste und der letzte.
Der erste und der letzte.
Ja. Außer der in Schwenningen vielleicht. Dankeschön. Vielen Dank, danke.
Also danke fürs Kommen, das war die Eishockey-Show Augsburg. Dankeschön, danke an Ole und an Henk. Danke Leo, macht's gut. Und gerne noch Bier trinken mit uns.